Wir sind zurück zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel-Podcast. Wir haben mit der Macht des Mondsteins so einige Filme besiegt und befinden uns jetzt hier. Hallo Kit.
Oh mein Gott, ich liebe das gerade, dass du hier eine Sailor Moon Reference reingebaut hast. Finde ich super. Hi! Na?
Na. Und der Fabian ist auch da. Hi Fabian.
Hallo. Ich war jetzt eher bei Pokémon, ehrlich gesagt, bei Mondstein.
Hallo Mondstein, Flieg und Sieg.
Ja, aber...
Da macht es Mond, jetzt werde ich dich bestrafen.
Pummeluff zu Knuddeluff und ja, Nidorino zu Nidoking.
Nein, ich war schon bei Sailor Moon tatsächlich.
Ja, richtig. Oh Gott.
Mir ist mal aufgefallen, dass Sailor Moon tatsächlich damals sehr weit für seine Verhältnisse war, also der Anime an sich. Ich sag mal, die hatten irgendwie queere Leute da drin gehabt, die haben sogar, ich glaube, Trans-Leute oder Transgender-People dabei gehabt und so. Starke Frauenrollen so in dem Sinne, also die Männer waren ja Luschen.
Sozusagen. Hallo Taxidomas.
Ja, Taxidomas. Ja. Nee, vor allem, ja, wie du das jetzt gerade schon angesprochen hast, so ziemlich viele Queere, die dann auch so ein bisschen, das war jetzt alles ein bisschen lost in translation dann. Also ja. Es war irgendwie so, dass Sailor Gott Uranus und Sailor Neptun, die zwei, sind eigentlich Liebhaber, aber zumindest im Amerikanischen waren das Cousinen.
Okay.
Was aber auch ein bisschen wieder komisch war, weil die zwei miteinander rumgemacht haben, beziehungsweise sich geküsst haben.
Vielleicht aus Alabama.
Dann und wieder. Das Ding ist, ach, die haben es auf jeden Fall nicht besser gemacht aus irgendeinem Grund. Nee, aber Sailor Moon habe ich geliebt. Also tatsächlich, ich habe ein T-Shirt mit Sailor Moon drauf. Oh, geil. Das ist der Eisbrecher. Auf Partys.
Ja, das stimmt.
Beziehungsweise im Club. Ich war jetzt schon bestimmt, also ich werde jedes Mal auf dieses T-Shirt angesprochen. Eine Dame hat sich auch mal im Raucherbereich eines Clubs sogar fast ausgezogen, weil sie gesagt hat, komm, wir tauschen T-Shirts. Ich finde deins so toll. Und dann so, nein, bitte nicht. Ich will das nicht. Wäre was gewesen, wenn die Dame. Nein, es war eine sehr, sehr weirde Situation. Alkohol war im Spiel, ich habe abgelehnt. Dann hat sie mir aber gezeigt, dass sie auf dem Bein tatsächlich ein Sailor Moon Tattoo hat. Dann habe ich ihr gesagt, zumindest, wo sie das herkriegen kann. Aber ich werde permanent auf dieses T-Shirt angesprochen, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ich finde es super und ist sehr nostalgisch für die Leute.
Auf jeden Fall.
Ja, jetzt die Frage, wie hoch war das Tattoo auf ihrem Bein?
Hier, Wade. Hallo Nicole, Wade. Hi. Das ist meine Freundin, hi, hey. Wade war das nur. Nee, ist tatsächlich, ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Eisbrecher. Also die Leute sprechen einen drauf an und dann läuft das meistens. Ach ja.
Ich hab ein Shirt Fall. Von Dark Green Duck. War ich letztens ja irgendwie dienstlich unterwegs und hatte das dann im Zug angehabt. So, da musste ich aussteigen und irgendwie im Stress und Leute und Menschen und sowieso schrecklich jetzt erst recht. Mhm. Und dann irgendwie durchs Bistro durch und dann auch irgendein Typ, ey, Darkwing Duck. Ich so, yo.
Geil.
Auch einfach mal so geiles Shirt oder ja, so. Und dann, ja, alles klar. Und dann, ich muss jetzt weiter so. Ja, nee, aber das stimmt schon. So diese Nostalgiefaktor, so der ist schon groß, gerade bei solchen Shirts oder sowas halt, ne?
Ja klar, also mir gefällt das auch. Ich habe viel zu viele von diesen Shirts, aber ich hätte das jetzt gerne, vor allem auch in einem professionellen Umfeld, hätte gerne mehr Klamotten, die zwar schon ein bisschen nerdig sind, aber so subtil, ne? Also ich hätte jetzt irgendwie so ein, zum Beispiel einfach ein schlichtes schwarzes Hemd und da gibt's ja welche mit so Streifen drauf oder mit so kleinen, so durchgehenden Mustern. Da fände ich das ja schon geil, wenn diese Muster dann halt so kleine TIE Fighter wären zum Beispiel. Das fände ich schon geil. Das ist subtil, das sieht immer noch in Anführungsstrichen professionell aus, aber ist immer noch nerdig genug, um zu zeigen, hey, das ist meine Persönlichkeit. Und meine Persönlichkeit ist so tiefgründig wie ein TIE Fighter, der vom Todesstern weggeschossen wird und im All rumtreibt.
So ein nerdy Business-Look quasi.
Ja, ich habe einen guten Freund, der ist ständig im Anzug unterwegs, hat aber dann so Gaming-Socken an. Der hat dann so Mario-Kart-Socken einfach drunter. Das ist dann für ihn. Hallo Jens. Das ist dann für ihn Und er weiß es halt, dass er so, hey, ich habe da jetzt hier King Boo Socken an von Mario. Die anderen wissen es nicht, weil ich Krawatte trage. Ja, keine Ahnung. Ich finde das charmant. Ich finde das toll. Immerhin laufe ich nicht mit so einem Bodypillow rum. Das finde ich ein bisschen zu krass. Das sah man auf der Gamescom immer mal wieder.
Will ich wissen, was das ist?
Das sind diese großen Seitenschläferkissen, in denen die Überzüge entweder hotte Anime-Männer oder hotte Anime-Frauen, meist mehr oder minder bekleidet, da drauf gedruckt sind. Und damit legst du dich in den Schlaf.
Mhm. Verstehe ich nicht. Werde ich nachher mal googeln. Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte ganz schnell in eine ganz komische Richtung abrutschen, wenn du noch googelst. Also ich weiß nicht, ob du da noch googeln willst.
Also ganz ehrlich, was da teilweise auf, das hast du jetzt angesprochen, es ist schon krass auf der Gamescom, was da in diesen Merch-Hallen abgeht. Also was da verkauft wird teilweise, also das grenzt schon an Pornografie. Also schon krass. Aber hey, jedem, wie er will, wie er Bock hat und was auch immer seine Nudel entkocht. So.
Okay.
Ja, aber eigentlich geht es auch nicht um Sailor Moon, es geht auch nicht um Bodypillows. Es geht doch um
Animes.
Anime.
Ja, nein, ich wollte nur noch kurz sagen, weil du ja gesagt hast hier von wegen, dass die USA Sailor Moon versaut haben. Du musst dir mal angucken auf YouTube so ein paar Videos, da gibt es einen YouTuber, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber der zeigt gerade bei Yu-Gi-Oh!, was die Amis da alles geändert haben im Vergleich zum Original-Anime. Und die haben einfach die komplette Serie so zensiert, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht. Also die haben wirklich so gut wie jedes Schwert und alles irgendwie Waffen rausretuschiert und dann Wasserpistolen reingemacht und also es ist so absurd, was die da alles reingemacht haben. Und ich glaube, teilweise haben wir dann auch diese Version gekriegt. Mhm.
Ja, ja. Gerade wegen diesem Reich der Schatten und diesen ganzen Gedöns nachher oder sowas.
Reich der Schatten, ne? Daran habe ich gerade gedacht. Hier, das ist doch hier, wie heißt das? Die Shadow Dimension in USA. Ja. Haben sie das, glaube ich, genannt. Und im Japanischen, die sind einfach tot. Die werden nicht in dieses Reich verbannt, sondern die sterben. Ja.
Genau.
Das wurde zensiert. Knappe Kleidchen wurden zensiert, ja. Auch bei Digimon tatsächlich, also interessanterweise. Das ist halt so, in Japan sind die da, glaube ich, ein bisschen lockerer und ja, die Amis halt nicht. Und die Amis halt nicht.
Ja, generell nicht, nee.
Aber man kann Waffen im Walmart kaufen, ey. Ja. Das macht dann natürlich wieder Sinn im Vergleich.
Ja, ich sag's mal, Arm ab kann man zeigen, aber bloß keinen Nippel. Aber gut, darüber können wir auch
reden. Nippel bei Yu-Gi-Oh! Zu sehen waren. Wobei man sagen,
nein, und deswegen meine ich nicht bei Anime, sondern generell.
Und der Manga ist auch nochmal deutlich brutaler als die Serie. Also beim Manga, da fängt's ja lange gar nicht an mit dem Kartenspiel. Da geht's ja erstmal nur um Yugi an sich. Und das Sterben in den ersten Dingern, also da bringt er auch ein paar Leute um. Und also ist ganz, ganz merkwürdig, der Manga.
Ich weiß nicht, wie das ist mit Yu-Gi-Oh!, weil Yu-Gi-Oh! War ja ursprünglich, ganz, ganz ursprünglich war das angedacht, dass das Yu-Gi-Oh! Der König der Spiele ist. Ja. Und nicht des Kartenspiels, sondern es war mal gedacht, dass jede Staffel eine andere Art Spiel hat. Nicht nur diese Karten. Ich glaube, die haben dann auch irgendwie so diese Gachapon-Figuren, weißt du, so Sammelfiguren, die du aus dem Automaten rausziehst. Die haben da auch irgendwie sowas.
Die hatten so ein Kapselmonster-Schacht dann.
Kapselmonster, ja, genau sowas. Damit die halt wirklich alle ein, zwei Staffeln mal neu spielen, neues Merchandise verkaufen können. Das war, glaube ich, der ursprüngliche Gedanke. Und deswegen ist auch hier Yami Yugi der König der Spiele, weil er in allen gut ist. Aber ich glaube, ich habe da die ersten zwei Staffeln nur gesehen, weil mein kleiner Bruder, die halt genau in der Zeit da aufgewachsen ist. Nur da habe ich das mitgekriegt. Und da habe ich auch nur die Kartenspiele mitgekriegt. Und irgendwann mal ging es dann eben los mit diesen Kapselmonstern und so. Und dann, da war ich sowas.
Ja, wobei das auch nur Filler war. Also die Serie geht komplett ums Kartenspiel. Ich glaube halt einfach, weil die nicht mit diesem Riesen-Hype gerechnet haben. Ich meine, ich war da ja auch voll drin. Das war auch voll meine Zeit. Ich habe noch Haufen kistenweise voll Yu-Gi-Oh! Karten.
Ich bin neidisch. Ich glaube, es ist auch letztens erst ein neues Set rausgekommen.
Ja, das läuft ja immer noch. Das läuft wie geschnitten Brot. Das ist nicht normal.
Also, ich spiele ja das auf der App, das Duel Links. Ja, das zocke ich regelmäßig. Also, ja.
Ja, da bin ich irgendwie nicht reingekommen. Ich habe mir damals, wie hieß es denn? Ich glaube, Legacy of the Duelist gekauft für die PS4.
Ja.
Wo man ja quasi wirklich alle Staffeln relativ detailgetreu nachspielen kann. Also halt nur die Duelle. Und man sich auch mehr oder weniger mit Ingame-Währung alle Booster kaufen kann und seine eigenen Decks bauen kann. Und das fand ich eigentlich für so ein Yu-Gi-Oh!-Spiel ganz geil.
Ja, das gab's jetzt auch auf der Switch, ne? Hatte ich nämlich auch überlegt. Ich hole mir ja wahrscheinlich zu Weihnachten eine Nintendo Switch mit den Kids so. Habe ich auch schon überlegt, ob ich mir das Yu-Gi-Oh!-Spiel hole. So einfach für nebenbei zocken, ist das schon ganz cool eigentlich.
Also wenn es wirklich das Legacy of the Duel ist, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, für die PS4 habe ich es, glaube ich, 20 oder so gezahlt. Und dafür, dass man halt wirklich die ganzen Duelle nachspielen kann und sich eigene Decks bauen kann, online spielen kann und du halt kein Pay-to-Winner, sondern nur mit Ingame-Währung im Endeffekt das Ganze bezahlst, finde ich das eigentlich echt fair.
Da kannst du ja grundsätzlich bei diesen Duel Links auch mit Ingame-Währung, aber natürlich, wenn du ein bisschen Echtgeld in die Hand nimmst, kannst du da bestimmte Strukturdecks dir kaufen oder halt schneller zu bestimmten Karten kommen oder was weiß ich, wenn du da irgendwie kein Plan, rotäugiger Hiebdrache dreimal haben willst, dann musst du halt tatsächlich Geld in die Hand nehmen. So läuft das da ab.
Okay.
Ja. Naja.
Ist der Blue Eyes White Dragon nicht mehr die beste Karte im Spiel?
Oh, die wird da hinterher
gute Karte eigentlich. Also
die ist schon stark.
In der Serie war der cool, aber das war halt der Look mehr oder weniger.
Nein, also, war das nicht der dreiköpfige Ultradrache oder irgendwie sowas?
Das war dann die Fusion, genau, aus den drei, weil es gibt ja nur drei in der Serie.
Aber jetzt gibt's ein Dings, irgendwie ein Max-Drache, keine Ahnung was, der dann 4000 Angriff, der zerberstet dich dann einfach. Aber da gibt's so viele Monster, also das ist wirklich mit hier Spezialbeschwörung. Du hast manche Duelle da, wenn du der Erste bist, so du legst halt, keine Ahnung, Monster im Verteidigungsmodus und irgendwie eine schlechte Feigenkarte oder Zauberkarte ab und im nächsten Zug ist dein Gegner dran, wenn der die gute oder der hat eine gute Starthand, so der macht dich dann sofort down. Also das ist schon, manchmal ist das schon echt nervig halt.
Mir ist es auch zu komplex geworden. Also früher gab es halt ganz normale Beschwörungen, Ritualbeschwörungen, Fusionen. Und mittlerweile hat man dann alles, Synchro, alles. XYZ, Pendel.
Ja, das ist jetzt neu zum Beispiel dazu gekommen.
Also da war ich dann irgendwie raus irgendwann mal. Ja. Also ich bin wirklich nur ich sag mal von der Serie her, so die ersten, also die Geschichte mit Yugi und danach noch die Geschichte mit Jaden Yuki. Und das ging ja auch noch ewig weiter, die habe ich geguckt. Und von den Karten her, wann habe ich damit aufgehört? Das war vielleicht 2010, 11 habe ich vielleicht aufgehört zu sammeln. Ey, ich will nicht wissen, was ich da an Geld reingepumpt habe.
Das glaube ich.
Ich hatte ja tatsächlich, eben wie gesagt, wegen meinem Bruder, tatsächlich zwei Teile der Exodia. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr welche. Ich glaube, einen der Arme und einen der Beine. Ist doch diese Karte, wenn du alle fünf Teile ausspielst, dann hast du automatisch gewonnen. Mhm. Genau. Ich google das jetzt hier gerade mal. Ich glaube, ja, hier, 25 Euro für ein komplettes Set, für alle fünf Karten.
Ja. So viel Licht.
Ja, finde ich schon witzig. Also bin ich aber komplett nicht drin. Brauche ich auch nicht. Ist nett, glaube ich, aber...
Nein, muss man auch nicht, auf keinen Fall.
Aber ihr würdet schon sagen, also das ist schon very nice, oder? Oder wie vielleicht andere sagen würden, very nice. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Film, über den wir heute reden, liebe Freunde und Zuhörer. Und zwar geht es nicht um Borat. Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefiz für glorreiche Nationen von Kasachstan zu machen. Sondern es geht um den, wie viele Jahre ist es jetzt weiter vor? 14? 2006?
2006 war der Borat 1, genau.
Genau, der Titel ist ein bisschen kürzer, der heißt nur Borat Anschluss-Movie-Film.
Ja, im Deutschen, aber im Englischen.
Im Deutschen, Subsequent-Movie-Film, ja stimmt. Borat, Subsequent-Movie-Film, Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan.
So,
danke. Das, Sacha Baron Cohen, guter Mann.
Auf jeden Fall.
Finde ich ja schon sehr geil, was der immer abzieht mit seinen Verkleidungen. Und mit seinen, mit seiner Fähigkeit dadurch, die Leute, die keine Ahnung haben, wer er ist oder nicht durch seine Verkleidung schauen können, aus der Reserve zu locken. Und ja, ein Film, der zu einem besseren Zeitpunkt irgendwie kaum kommen könnte. Irgendwie habe ich das Gefühl. Relativ kurzfristig angekündigt. Ich glaube, der kam jetzt am 23. Oktober raus. Auf Amazon Prime, Amazon Prime Video. Der Trailer und die Ankündigung 3 oder 4 Wochen vorher, so um den Dreh rum, also echt nicht lange vorher. Also finde ich richtig cool. Ich habe mich sehr gefreut, als so die ersten Bilder kamen und sagt so, ey Leute, es wird ein neuer, es gibt einen neuen Borat-Film, der gemacht wird. Und ich glaube, am 29. September hat dann Amazon praktisch dann hier die Bombe platzen lassen. Ja, es gibt einen neuen Borat-Film und wir haben den und wir werden den haben. Also ganz kurz zu Borat, vielleicht zum ersten Teil. Weißt du, Fabian, willst du ganz kurz in 2, 3 Sätzen sagen, was der erste Teil, wovon der handelt?
Ja, also Borat, der Reporter in Kasachstan ist, hat oder kriegt zur Aufgabe, in die USA zu fahren, um Kasachstan mehr oder weniger ein bisschen dort groß zu machen und erlebt dabei allerlei Sachen. Und es geht halt darum, dass er halt dieser Fremde ist, der sich halt darstellt aus einem richtig armen Dorf, der halt überhaupt nichts kennt und nach Großbritannien, in die USA kommt und dort seinen American Dream mehr oder weniger leben will und dabei halt reihenweise Leute verarscht und Sachen aus Leuten rauskriegt, die sie da vor der Kamera äußern, wo man sich denkt, warum lassen die da mehr oder weniger alle Hüllen fallen, nur weil da ein Typ mit Schnurrbart und schlechtem Akzent auf sie einredet und sagt, er macht eine Dokumentation.
Ja,
und genau. Der Film war damals halt, sowas gab es einfach noch nicht, dass das halt wirklich so, man nachgedacht hat, okay, wie viel von dem Film ist Fakt, wie viel ist Fiktion? Ich glaube, das ist auch bis heute immer noch nicht so 100%ig geklärt. Klar gibt es einige Dinge, wo man sagt, die sind gedreht worden, gerade das mit Pamela Anderson, also Pamela Anderson entführt, da war die eingeweiht, ne? Das war jetzt nicht so, dass er sie wirklich entführt hat. Weil wenn er sie wirklich entführt hat, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen schlimmer ausgegangen, als es im Film im Endeffekt war. Aber dann gerade diese Normalos, die er immer wieder interviewt und die er immer wieder in Situationen bringt, also da gibt es ja Dinger, wo er dann beim Dinner ist und in eine Tüte kackt, weil er nicht weiß, wie man ein Klo benutzt und der Gastgeberin dann dieses Tütchen bringt und sagt, was er damit machen soll und sie halt völlig perplex ist und man denkt sich einfach, was kann doch nicht sein, was kannst du doch nicht abziehen und dabei halt todernst bleiben, weil er bricht diesen Charakter halt auch einfach nie. Also allein das finde ich halt, hat den Film damals so, ja, nicht unbedingt kontrovers gemacht, aber so beliebt gemacht auch.
Ja.
Weil also ey, als ich war damals 14, ich habe den im Kino gesehen, obwohl ich glaube ich, doch, der ist tatsächlich ab 12, krass, okay. Dann habe ich im Kino gesehen. Wir haben den auch einmal in der Schule angeguckt. War so gegen Ende der Schule, also kurz vor den Ferien, Deutschlehrerin, hat jemand einen Film dabei. Und dann kam natürlich der Fabian und hat gesagt, hey, hier, ich habe Borat dabei. Sie kannte das nicht.
Oh, shit.
Und sie hat dann gesagt, worum geht's da? Und habe ich gesagt, da geht's um so eine Reportage und so, bla bla bla. Und dann sind wir bis zu dem Teil gekommen, wo Borat Fotos von seinem Sohn zeigt. Und das erste Foto ist noch, ja, ist okay, es ist halt ein Bub. Auf dem zweiten Foto, das er zeigt, da trägt der Junge Borat im Arm und der Junge ist dabei nackt. Und das dritte Bild ist einfach nur, wie Borat einen Daumen hochgibt, direkt neben dem Penis seines Sohnes und sagt, dass er in den letzten Jahren irgendwie um 5 cm gewachsen ist. Und da war dann auch die Vorführstunde im Deutschunterricht beendet. Und ich war ein Eintrag im Klassenbuch reicher.
Nee. Wie geil. Aber was Ähnliches hatte ich auch tatsächlich. Also erstens, ich kann auch hier wieder, ich tue mich eigentlich relativ schwer mit so Fremdschämgeschichten. Und das ist so ein Ding, da habe ich mich viel fremdgeschämt für, beim ersten Teil. Ich habe den auch nur stellenweise gesehen. Also mein Berührungspunkt mit Borat war tatsächlich, als ich noch hier viel mehr Jugendarbeit gemacht habe, da hatte ich mal einen bei uns im Jugendhaus oder im Gemeindezentrum ein Videowochenende geplant und durchgeführt mit ein paar Freunden für die Kiddies halt. Und die Kiddies waren halt, ja genau, 12, 13 rum und die haben gesagt, ja, wir wollen Borat sehen. Dann haben wir den Borat halt angeguckt. Ich kannte den schon, ich weiß schon, um was es da geht, weil ich auch hier Ali G schon relativ witzig fand damals, auch eine Figur von Sacha Baron Cohen. Und ich konnte mir das nicht anschauen. Ich fand das so krass. Also gerade diese Szene, die du jetzt beschrieben hast. Und so, ich fand das so... Nee, ich konnte den Film tatsächlich weiter gucken. Bin dann aber später wieder rein. Und ich glaube, das ist eine der 7 oder 8 Mal in meinem Leben, in denen ich mich echt totgelacht habe. In denen ich wirklich einen Muskelkater hatte. Diese eine Szene, wo Borat mit seinem Manager im Hotel sich streitet und diese viel zu lang gehende Szene läuft, die einfach teilweise mit versteckten Kameras und teilweise eben mit diesem Dokumentarteam, das da in Anführungsstrichen mit dabei war, mit aufgenommen wurde. Allein schon so hier dieser Zensurbalken bei Borat einfach riesengroß ist und der Manager, der hatte glaube ich gar keinen.
Oder hat nicht gebraucht.
Hat er nicht gebraucht und dann läuft die in diese Halle rein und das. Ich kann nicht, warte, sorry, Entschuldigung, ich brech gerade. Und dann laufen sie in diese Halle rein und da sind einfach, was, ich weiß nicht mal, was das für eine Konferenz war, aber da rennen die halt dann durch und ringen da mit sich und rangeln. Oh Gott, also das war super, das war super. Aber der zweite Teil jetzt, also da ging es jetzt eben darum, dass er halt in die USA ist, um eben Werbung für sein Land zu machen, im ersten Teil. Hat nicht so gut geklappt. Deswegen, nachdem Borat wieder, also die Story ist, nachdem Borat wieder nach Kasachstan zurückkam, wurde er erstmal in den Gulag geschmissen, weil er mehr Schaden angerichtet hat, als er eigentlich an Werbung sozusagen für sein Land bringen wollte. Und nach 14 Jahren wird er halt begnadigt und es heißt halt so, ja, okay, du kannst es jetzt hier wieder gut machen, indem du dich jetzt... als Abgeordneter oder als Gesandter von Kasachstan nach Amerika wieder begibst, weil du kennst dich da schon aus. Und bring doch dem Trump ein Geschenk von uns und in Form eines Affen, den er an Donald Trump übergeben muss. Klappt irgendwie nur so halb, weil anstatt des Affen hat sich seine Tochter, von der er auch, weiß jetzt gar nicht mehr, wusste er, dass sie existiert oder nicht. Auf jeden Fall ist seine Tochter hat sich da eingeschleust und ist dann stattdessen mit in die USA rein. Und die zwei sagen dann so, ja, Mist, jetzt ist der Affe nicht mehr da. Wir können jetzt nämlich schenken. Aber hier Mike Pence, der Vizepräsident, der steht doch bestimmt auch auf hübsche Frauen. Deswegen wollen sie praktisch dann seine Tochter entsprechend schön machen und Mike Pence als Geschenk überreichen. Und darum geht's in dem Film einfach. Also praktisch das Übergehen, das übergroße Thema. Ich biete jetzt meine Tochter als Geschenk an, sozusagen. Und da gibt's einfach abstruse Situationen auch hier wieder wie im ersten Teil. Nur eben, dass die Tochter hier mit im Gepäck ist und wie hieß die Dame nochmal, die
Tuta jetzt
gespielt hat?
Oder Tuta, Maria Bakalova.
Genau. Dankeschön, genau. Der Film hat für mich super funktioniert. Ich fand den als Kommentar jetzt zur derzeitigen Situation in den USA super. Ich fand auch, der Film hatte interessanterweise sehr viel Herz, also viel mehr Herz, als ich es überhaupt gedacht hätte. Weil der erste Teil in meinen Augen, nachdem ich habe den Jahre später nochmal ein bisschen, zumindest nochmal durchgeguckt und gesehen, für mich sieht es aus, das ist ein Film, da haben sie die Szenen gedreht und eine Narrative drumherum gebaut. Das wird hier sicherlich auch teilweise gewesen sein, aber so wie auch bei Bad Grandpa oder so, haben sie halt zwischen den ganzen Sketchen gesagt, okay, wir machen jetzt hier schon eine übergreifende Story hier rein. Und da geht es eben auch um die Beziehung zwischen Borat und seiner Tochter Tuta, die auch diesen Traum hat. Sie möchte gerne auch wie Melania Trump diesen Prinzen haben, der sie rausholt, damit sie in ihrem dass sie einen goldenen Käfig bekommt, weil der Käfig zu Hause halt so klein ist und stinkt und was weiß ich. Aber mir hat der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch das ganze Produktionstechnische im Hintergrund fand ich auch super, super interessant. Auch hier wieder, Fabian, wie du gesagt hattest, was ist davon echt, was nicht? bis auf eine Szene war alles wirklich ungeskriptet. Die Reaktionen waren alle echt. Nur die eine Szene in der Synagoge war mit der Dame, die da mitspielte, ich glaube, im Nachhinein abgeklärt. Also im Nachhinein wurde ihr halt erklärt, so hier, das ist nicht für einen Dokumentarfilm, sondern das ist tatsächlich für den neuen Borat-Film und das dann auch nochmal erklärt, was sehr spannend ist, weil die Dame eine tatsächliche Holocaust-Überlebende ist. Und wenn ihr euch das auf Amazon Prime anschaut, übrigens, in dem Moment, wenn diese Szene ist, könnt ihr dieses, da gibt's ja dieses Feature, dieses X-Ray-Feature, in dem dann zusätzliche Informationen über die Schauspieler und so gezeigt werden. Da gibt es einen Kurzfilm über diese Dame, Judith Dim Evans heißt die, die eben, wie gesagt, den Holocaust überlebt hat und über ihre Story, über ihr Leben so ein bisschen. So ein kurzer Film kann man sich auf jeden Fall dann nochmal irgendwie mal anschauen. Also lohnt sich. Dame ist, glaube ich, auch vor ein paar Wochen, bevor der Film rauskam, auch verstorben. Und das hier nur mal so nebenher. Aber wie gesagt, der Anschluss-Movie-Film in meinen Augen, ich fand's Wahnsinn. Der hatte erstaunlich viel Herz. Der war in meinen Augen auch richtig, richtig witzig und tatsächlich nicht so krass fremdschämig. Also eine Szene, Stichwort Debütantinnenball. Uff,
fand ich schwierig.
Ja, aber geil, wie gesagt, auch hier die Reaktionen. Da gibt's auch die eine Szene. Da fragt er, also Debütantinnenball ist halt so, Väter führen mehr oder weniger ihre Töchter vor, was ich sowieso schon total komisch finde. Aber ist wohl, also nicht Tradition, aber das wird wohl in den USA in manchen Regionen noch gemacht. Und dann sagt er aus Spaß so zu einem dieser älteren Herren so, ja, hier, was würdest du für meine Tochter geben? Und dann lacht er erstmal und sagt dann $500. Und das hört die Tochter von dem und die schaut ihn an mit einem Ekel im Gesicht. Und das ist komplett echt. Es gibt eine Szene, in der er 5 Tage lang mit Leuten in einem Haus verbringen muss, weil im echten Leben dieser Lockdown angefangen hat in den USA. Und er ist nicht aus dieser Borat-Rolle raus. Ich finde das abgefahren. Es ist abgefahren.
Also gerade das finde ich auch, überleg dir das mal, du schläfst als Borat ein, musst als Borat wieder aufwachen. Und 5 Tage lang das so durchziehen. Und da war ich mir sicher, dass es gestellt sein muss eigentlich.
Aber ist es nicht? War es
nicht? Ja, ich habe das dann auch gelesen. Ich dachte mir am Anfang, ja, okay, ich meine, das ist alles so drüber und jetzt so bescheuert. Und ja, die sind QAnon-Leute und natürlich haben sie eine konföderierte Flagge rumhängen und machen das. Und das habe ich dann gedacht, ja, das wird jetzt halt viel Klischee sein. Aber das war halt wirklich so.
Und die waren ja eigentlich auch noch nett.
Ja, das war es ja noch. Die haben den einfach aufgenommen. Den haben die auf der Straße irgendwie vor einem Supermarkt getroffen. Er gefragt, was ist hier los? Ja, hier, der Virus. Ah ja, kann ich mit euch kommen? Ja, okay. Und dann hat er 5 Tage mit ihm gelebt. Also das war
schon. Das Haus sah eigentlich auch ganz nett aus. Also das war eigentlich eine ganz coole Hütte. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also der Film selber auch tatsächlich, der später noch mal ein bisschen zu einer Kontroverse geführt hat. Unter anderem wegen einem späteren Plotpoint mit Rudy Giuliani. Wenn ihr den Film nicht schaut, googelt's einfach. Das hat auch ein bisschen Welle geschlagen, was mit dem abging, was auch einfach, wenn es wahr ist, widerwärtig ist, absolut. Aber naja, also
gut, was heißt, wenn es wahr ist? Also,
ja, es wird natürlich auf offizieller Seite alles bestritten, natürlich.
Ja, gut, ich meine,
das ist. Aber schaut euch den Film an, bildet euch da eure eigene Meinung. Es ist eigentlich ist es fast, also hätte das Ding noch 10 Sekunden weit, wäre das 10 Sekunden weitergegangen. Alter, also krass, krass einfach. Aber wie gesagt, nein, machen wir nicht. Schaut's einfach, schaut den Film. Also für mich definitiv. Ich fand ihn auch nicht so krass fremdschämig. Es gab bis auf vielleicht 1 oder 2 Szenen fand ich jede Szene unglaublich witzig. Die Szene mit dem Cupcake und was danach passiert. Das, was auch im Trailer vorkommt. Gold. Die Szene meinetwegen auch ganz am Schluss, die Szene mit Giuliani, die ist alles irgendwie passt zusammen. Mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich fand auch, wie gesagt, hier die, warum fällt mir der Name wieder nicht
Maria
ein?
Maria Bakalova.
Dankeschön, als Tochter, als Tuta. Wunderbar, richtig gut gespielt. Also Sacha Baron Cohen sowieso. Und es hat, ja, die hatten auch eine Chemie zusammen und es hat auch wirklich gepasst. Und ich fand auch, die Story fand ich auch wirklich ganz nett. Und ich rede mir einen fusselig. Mir hat der Film einfach Spaß gemacht. Ich hatte wirklich Spaß an dem Film. Werde ich mir den ersten jetzt auch nochmal da anschauen? Wahrscheinlich jetzt nicht. Also ich habe jetzt kein wirkliches Bedürfnis, mir das nochmal reinzuziehen. Aber wie gesagt, der jetzige, also der Film für mich, wie gesagt, auch jetzt in diesen wirklich komischen Zeiten, vor allem in den USA, die ja jetzt hoffentlich sich vielleicht ein bisschen beruhigen, wenn wir jetzt nicht mehr jeden Tag darüber hören müssen, was komischer oranger Mensch da jeden Tag twittert für Kacke. Finde ich schon, ja, spannend irgendwie. Und eben, was diese Figur Borat bzw. Baron Cohen mit seinen anderen Figuren auch aus den Leuten rausholt, wo man sich einfach denkt, Alter, du bist hier vor einer Kamera. Wie kannst du sowas in den Mund nehmen? Wie kannst du sowas sagen? Das ist fast schon gesellschaftlicher Suizid, den du da machst. Aber das ist, ich weiß es nicht. Manchmal fehlen mir da echt die Worte. Und dafür hat der Film aber auch gut funktioniert.
Also für mich hat er nicht so hundertprozentig funktioniert. Also ich fand tatsächlich die meisten Dinger mit Borat selber als Borat, ja, war halt so das Problem, kennt man schon, ist halt nichts Neues. Das hat mich die ganze Zeit so ein bisschen gestört. Ich finde, dass Maria Bakalova den Film komplett getragen hat. Also alles, was sie gemacht hat, finde ich geisteskrank. Vor allem, wenn man anguckt, ja, die hat drei, vier Acting Credits, die hat vorher nichts gemacht. Und ich meine, Sacha Baron Cohen macht das jetzt seit, keine Ahnung, seit 25 Jahren, dass er sich so in Rollen reindenken kann, dass er diesen Charakter nicht bricht und dass er Leute dazu kriegt, bestimmte Dinge zu machen. Und dass dann aber so eine junge Schauspielerin hingeht, die halt wirklich nicht viel Erfahrung hat und das aber trotzdem mindestens genauso gut hinkriegt, finde ich mega. Also finde ich echt, sie hat für mich den Film komplett getragen. Alles mit ihr fand ich überragend. Wie gesagt, Borat, klar, war ganz witzig, aber die meisten Dinger waren halt so, ja, hat man schon mal gesehen oder kennt man schon. Und auch, ja, was man sagen muss, informiert euch ein bisschen, guckt euch ein paar Hintergrundvideos an, was alles los war. Ich habe Kit auch vor 2-3 Tagen ein Video geschickt auf Reddit, hast du das gesehen? Ja, hat er auch gesehen. Wo ja, sie auf so einer Rallye waren, wo er in Kostüm ein Konzert gegeben hat, das dann auch ein bisschen gekippt ist. Das sieht man im Film gar nicht wirklich, dass das Konzert gekippt ist. Das spielt halt eben nur dieses Konzert. Und dann gibt's aber so dieses Making-of-Video, wo er dann auf einmal ganz schnell von der Bühne verschwinden muss und die sich dann in ihrem...
Weil sie ihn erkannt haben.
Genau, und in ihrem Truck oder was es war, verstecken und dann auch wirklich die Tür von innen zuhalten müssen, weil der Wagen mehr oder weniger angegriffen wird und Sacha Baron Cohen legt sie auf den Boden, weil er befürchten muss, dass Schüsse aufs Auto folgen. Also ist schon...
Einer der 2 Tage von den Dreharbeiten, an denen er auch eine schusssichere Weste tragen musste,
ja,
tatsächlich.
Okay,
weil
krass.
Das wohl auch richtig heftig war. Es ist spannend, da tatsächlich sich dann auch nochmal über die Produktion dann auch sich Hintergrundwissen nochmal anzueignen, sich das nochmal durchzulesen. Was der für Eier hat, sowas abzuziehen. Also allein dafür finde ich jetzt schon Chapeau. Also krass einfach. Krass einfach. Und übrigens auch eine Star-Cameo. Fand ich auch sehr schön, habe mich auch kurz gefreut.
War so, aber ganz ehrlich, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Also ich habe es gerade auf IMDb wieder gelesen, wer es war, aber ich weiß, es war ganz am Schluss, aber die Szene weiß ich auch nicht
mehr. War ganz am Schluss, ja, genau. Aber es war auch so passend, weil das tatsächlich auch kurz, ich glaube, das ist auch kurz wirklich nochmal in den Medien so ein bisschen hochgepusht worden, dieser Hollywood-Star, dass er jetzt auch Corona hatte. Und was weiß ich, das ist...
Ja,
jetzt weißt du wieder, welche Szene.
Ja, ich glaube, ich weiß wieder, worum es geht.
Alles gut. So, nee, aber das war, ja, also wie gesagt, ich fand den Film sehr amüsant. Ist es jetzt wirklich irgendwie, wenn ich den jetzt sternemäßig irgendwie werten müsste oder 10er-Wertung, da würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt eine Offenbarung. Aber das ist ein solide 7 beziehungsweise 6,5 7, so um den Dreh rum. Hat Spaß gemacht, absolut. Ist jetzt kein Film, den ich mir jetzt hier nochmal kaufe und dann jetzt ins Regal stelle oder so. Vielleicht mal für eine Movie Night oder so nochmal auspacken, mit Freunden nochmal anschauen. Aber ich hatte hier, wie gesagt, echt Spaß mit dem Film.
Und hat nichts gekostet. Also vorausgesetzt, ihr habt Prime Video, aber
das ist richtig.
So einen Film mal umsonst kriegen, so einen neuen.
Ja.
Auch nicht verkehrt. Da muss man normalerweise lange für suchen, für sowas.
Das stimmt. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt, ja. Aber Marco, du hast da nicht wirklich, du hast da keine Berührungspunkte mit, ne?
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Grundsätzlich bin ich auch ein Fan von Sacha Baron Cohen und auch von seiner Kunstfigur Borat. So, ich habe Borat 1 halt schon ewig lange her mal gesehen, natürlich, und habe den Film auch relativ gut in Erinnerung. War halt aber mega überrascht jetzt einfach, dass der zweite kam, und hab's auch zeitlich jetzt irgendwie nicht mehr groß auf die Reihe gekriegt, auch weil meine Freundin da jetzt nicht so hinterher war. Also die hat den ersten auch noch nie gesehen, so dass wir gesagt haben, ja, jetzt unbedingt den zweiten gucken. Und da hatte ich jetzt erstmal andere Filme so auf dem Schirm gehabt. Ich habe aber schon so ein, zwei Podcasts gehört, wo der Film jetzt auch schon irgendwie halt durchgesprochen wurde, sodass ich, sag mal, die großen Punkte weiß, die halt irgendwie aufkommen und auch die Kritik. Also ich gucke mir relativ unbedarft irgendwann an und werde mal gucken, ob ich diese Kritikpunkte, die halt an den Filmen getragen werden, halt so berechtigt sind oder nicht. Und ich glaube, ich werde auch meinen Spaß mit dem Film haben. Also das auf jeden Fall. Also ich bin halt so ein, ich finde diesen Fremdscham eigentlich immer ganz geil.
Ja. Ich nicht so. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob es damit wirklich jetzt mit dem Release des Filmes zusammenhängt, aber die Nation, also das Land Kasachstan, hat jetzt vor ein paar Tagen auch ein Video rausgebracht, ein Marketingvideo für das Land, in dem verschiedene Touristen dann da rumgehen. Ja, da probiert die eine halt, die macht dann halt ein Foto von der schönen Landschaft und dann sagt sie halt dazu, wow, very nice. Und dann ist, da läuft ein anderer durch den Markt und isst dann was oder ich weiß nicht mehr genau, was da alles passiert. Und der sagt dann auch, very nice. Also die nehmen jetzt tatsächlich, die haben diesen Slogan, also das vorher dieses, diese Slogan von den Borat praktisch gesagt hat, immer mit seinem very nice, haben sie jetzt genommen und jetzt nehmen sie das auf und sagen, okay, wir nehmen das jetzt, weil unser Land ist very nice. Und ist sehr, sehr cool. Also das finde ich irgendwie ganz, finde ich auch irgendwie wieder charmant. Finde ich gut, dass sie das machen. Gut, die haben das jetzt erkannt und gesagt, wir nehmen das jetzt mit. Auch jetzt vor allem zu dieser Zeit, wo sowieso Tourismus jetzt brach liegt, mehr oder weniger. Und fand ich schön. Fand ich einfach gut.
Ja, vor allem nach dem ersten Film war sie das genaue Gegenteil. Also die waren ja gar nicht mal so zufrieden damit, wie Kasachstan hingestellt wurde. Gerade auch dieses Dorf am Anfang, ne, mit seiner Schwester, mit der er da rummacht, weil sie die zweitbeste Prostituierte in Kasachstan ist und sowas. Da gab es schon ziemlich einen Backlash. Und die haben sich, also auch das Tourismusbüro, whatever, hat sich auch ziemlich darüber aufgeregt, dass eben genau das Gegenteil der Fall war, dass direkt nach dem Film halt so ein negatives Image auf Kasachstan war. Und ich habe auch irgendwo gelesen, ich habe es nicht mehr hundertprozentig im Kopf, dass bei irgendwelchen Olympischen Spielen oder bei irgendeiner WM tatsächlich, als die Hymne von Kasachstan hätte gespielt werden sollen, dass sie die Hymne aus dem Borat-Film gespielt haben.
Ja.
Und das finde ich so absurd, wenn man sich sowas mal vorstellt, was so ein Film anstellen kann, dass man wirklich denkt, okay, die Hymne von Kasachstan ist die gleiche Melodie wie die US-amerikanische Nationalhymne und hat den Text, dass alle anderen Pussys sind.
Ja, sehr geil. Sehr geil. Ich glaube, das war irgendwie ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Auch irgendwie so ein, irgendeine Zeremonie, genau. Von
irgendwas Offizielles. Ich weiß nicht.
Irgendwas
mit Sport, glaube ich.
Irgendwas mit Sport, genau. Finde ich geil. Das ist super. Das ist super. Aber ja, aber gut, man muss auch sagen, Borat, der Film, hat Kasachstan aber auch wirklich nicht in schönes Licht dahin nicht hingestellt. Also so wirklich schön, so ein richtiges Hinterwäldler-Ding, Bauerndorf, in dem es keinen Strom gibt, in dem du der King bist, wenn du irgendwie eine Kaffeemaschine hast oder so. Und das ist so absurd. Aber ja, jetzt nehmen sie es an und das ist okay und gefällt mir, finde ich gut.
Ne? Ihr habt mir ein bisschen meine Überleitung kaputt gemacht, muss ich sagen.
Oh wow, okay. Willst du noch ein bisschen in deinem Dokument suchen oder willst du vielleicht...
Meinst du, ich soll doch mal nach der Überleitung suchen? Als ich vorhin gesagt habe, nach so einem Film muss man öfter mal suchen.
Richtig. Ah, suchen.
Hm. Ich kenne auch jemanden, der was gesucht hat. John Cho hat was gesucht. Und zwar im Film Searching.
Yeah. Ich bin mal kurz auf dem Klo.
Viel Spaß. Okay. Searching. Ja, worum geht's? Es geht um John Cho und um seine Tochter, die vermeintlich entführt wird. Was man über den Film sagen muss, warum der Film damals auch so eine große Aufmerksamkeit gekriegt hat, der Film findet komplett digital statt, sage ich mal. Also komplett nur auf Computer, Handy, Überwachungskameras. Also es sind keine Szenen, die mit klassischer Kamera gedreht werden.
Von wann ist der Film?
Von 2018, also der ist jetzt 2 Jahre alt. Ich habe den damals im Kino sehen wollen und habe den aber irgendwie verpasst und habe den ewig schon auf meiner Watchlist gehabt und immer darauf spekuliert, dass er irgendwo mal zu sehen sein wird. Und ist es aktuell sogar auf Netflix.
Oh,
sehr und gut. Dann hatte ich irgendwie Bock, gucke ich mir den an. Und so von der Prämisse her, es gab mal auch, ich weiß nicht, ob die vorher war, so eine Modern Family-Folge, wo das gleiche Prinzip herrscht, dass Claire im Endeffekt die ganze Zeit am Notebook oder am MacBook sitzt.
Am Flughafen hängt, ne?
Genau, genau. Und dann halt auch nur über iPhones und Skype und whatever der Film, die Serie erzählt wird.
War eine gute Folge.
Ja, war eine gute Folge, sind halt 20 Minuten nur. Und das Ganze jetzt auf 1,5 Stunden, 1,42 sogar auszuweiten, fand ich dann doch ganz spannend. Um es mal kurz zu machen, worum geht's? Es geht, wie gesagt, um John Cho, er spielt David Kim und um seine Tochter Margot. Die beiden leben nur noch zu zweit, weil die Mutter von Margot an Lymphknotenkrebs, meine ich, gestorben ist. Ist auch ziemlich krasser Anfang, also ist ein bisschen so wie bei Up, so eine Videosequenz, wo man dann immer wieder Momente sieht mit der Mutter und dann auf einmal geht's ihr nicht so gut. Also auch das ist alles nur über einen PC im Endeffekt erzählt. Also man sieht dann halt, Outlook öffnet sich und dann gibt's irgendwelche Termine beim Arzt und dann gibt's irgendwelche Videos, die sie abspeichert, immer wenn die Tochter den ersten Schultag hat in der neuen Klasse. Und so wird quasi diese Vorgeschichte erzählt und da ist dann halt auch das Ende, dass die Mutter im Endeffekt stirbt an Krebs und die beiden dann nur noch zu zweit sind. Und ja, der Vater hat sich so ein bisschen von ihr entfremdet. Sie haben jetzt nicht so das mega gute Verhältnis, auch wenn er das nicht so ganz wahrhaben will. Und eines Abends kommt sie halt nicht mehr nach Hause. Und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Also im Endeffekt ist es ein klassischer Thriller, wo es darum geht, eben diese entführte oder verschwundene Tochter wiederzufinden. Und das halt alles über, wie gesagt, über, wie heißt es, FaceTime, glaube ich, ja, bei Apple erzählt, ja. und Skype-Anrufe. Man muss sagen, es ist teilweise schon, ist der Film irgendwie Sklave seines Kniffs, weil manchmal ist es halt schon extrem komisch, dass immer FaceTime an ist. Also auch wenn er nicht telefoniert, um seine Reaktion im Endeffekt immer zu sehen, ist halt immer FaceTime an, mehr oder weniger. Und man guckt, wie er auf verschiedene Sachen reagiert. Der Film hat auch so ein paar Problemchen, dass er halt zu sehr in eine Dramaturgie reingedrückt wird, die nicht wirklich passt. Also es sind dann halt irgendwelche Dokumente, die er am PC erst zur Hälfte des Films entdeckt, die ihn dann immer wieder ein Stückchen weiterbringen. Und da entdeckt er wieder was. Und das sind alles so Sachen, wo ich sage, ja gut, die Polizei ist ja immer wieder von Anfang an mit dabei. Die würden solche Sachen ja eigentlich auch finden. Und das ist so ein bisschen der Klotz am Bein von dem Film. Aber an und für sich hat er mir trotzdem ganz gut gefallen, weil er wirklich spannend ist. Ich habe am Anfang nicht sagen können, wie der Film ausgeht. Ich hab mitgefiebert. Ich fand ihn gut gespielt von John Cho, den ich, ja, sagen wir mal ganz ehrlich, ich kenne ihn nur aus American Pie eigentlich. Und da hat er halt eine ganz andere Rolle. Da ist er einer von den Typen, der immer MILF ruft. MILF hat er hier kein einziges Mal gesagt. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, vielleicht werfen sie ein kleines Easter Egg rein. Er sagt irgendwann mal MILF oder sowas.
Star Trek. Die neuen Star Trek
Doch,
hat er Zulu gespielt. Oder? Ja, richtig.
Oh, ja, Star Trek 1, also die ersten zwei habe ich gesehen. Stimmt.
Ja, mein Lieber.
Hat er da MILF gesagt?
Wäre schade, nee, nicht wirklich.
Oh Mann.
Nicht wirklich. Ja, aber John Cho finde ich schon auch spannend. Ich würde den gerne in mehr Dingen sehen. Aber wie du sagst, also so den Anfang hat er ja wirklich gemacht mit so Teenie-Komödien. Ja. Also genau, American Pie. Harold and Kumar fand ich ja, muss ich ja sagen, der erste Teil ist so ein Guilty Pleasure von mir. Finde ich schon.
Nie gesehen.
Schon Spaß gemacht. Ich mag die
auch ganz gerne. Hat er nicht auch Green Hornet? Hat er nicht auch die Hornisse gespielt?
Stimmt, da hat er Dings gespielt. Ah, wie heißt er denn? Green Hornet war ja Seth Rogen.
Ja, aber er hat den... Und ach, ja.
Kaito hat er, oder Kato.
Ja, das, was Bruce Lee mal war.
Genau.
Richtig.
Der Chauffeur sozusagen, ne?
Habe ich schon wieder vergessen, dass es den Film gab, muss ich jetzt hier aussagen.
Das glaube ich aber auch nicht so schlimm.
Einmal gesehen.
Ja. Ansonsten, in was hat er noch mitgespielt? Ich glaube, in dem Total Recall Reboot hat er auch mitgespielt.
Oh Gott.
Und dann noch ein paar andere Filme, die, wo ich jetzt sagen würde, also kenne ich jetzt nicht tatsächlich. Hm. Hier Netflix-Film, ich glaube, Die bunte Seite des Mondes, der jetzt hier auch neu rausgekommen ist, da spielt er, glaube ich, im Original, spricht er einen Charakter.
Ach so.
Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich wollte ihn eigentlich noch mit reinquetschen. Also man muss dazu sagen, ich hatte 2 Wochen Urlaub und hatte eigentlich außer Filme gucken nicht viel zu tun. Ich habe ungefähr 48.000 Filme gesehen. Und Die bunte Seite des Mondes, der ist mir dann irgendwie erst gestern, vorgestern so über den Weg gelaufen. Da hatte ich dann noch zu viele andere Sachen, die ich gucken musste. Also vielleicht dann im nächsten Folge, da will ich auf jeden Fall auch Onward auch noch gucken. Also da wird dann viel Animationszeugs von mir dabei sein.
Oh, sehr cool.
Um da schon mal zu teasern.
Teasern, dann würde ich die bis dahin auch angeguckt haben, beide. Sehr gut. Ich bin gerade wieder so ein bisschen auf diesem, in diesem Animationsding drin. Also wir können da gerne drüber reden nächstes Mal.
Ja.
Ja, aber wie generell jetzt so, also Searching, den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, wie die das jetzt hier gelöst haben von der Story her, ist das, kann man der Story da jetzt richtig folgen? Macht das Spaß? Ja. Dieses, ich sag jetzt mal, dieses etwas andere Erzähl.
Es ist schon ganz cool, wenn man dann immer wieder sieht, okay, was lassen sie sich als nächstes einfallen oder wie machen sie es halt? Und das Ganze, ich finde es auch krass, die haben halt wirklich alles nachgebaut. Also die haben keine echten Seiten benutzt, es kommt Facebook drin vor und so. Aber die haben anscheinend alle Seiten von Scratch aufgebaut, weil du halt auch alte Szenen drin hast. Gerade wenn es halt diesen Rückblick gibt, hast du halt eine eBay-Seite von 2006 oder sowas. Ah, oder cool. eine ganz frühe Seite von Skype und von Outlook, wie das halt früher alles aussah. Und fängt auch an mit einem Windows XP-Rechner, der hochgefahren wird. Das ist auch ganz cool. Es macht schon Spaß, weil man halt eben immer so diese kleinen Dinger hat, so, ah, okay, cool, sie machen das. Wie gesagt, mein einziges Problem war halt das mit FaceTime. Also FaceTime ist halt immer offen und dadurch sieht man halt die meisten Reaktionen von ihm. Ich meine, klar, wenn er telefoniert über FaceTime, es ist dann halt auch komisch, dass er immer seinen Detective, der auf den Fall angeheuert wurde, dass er den immer mit FaceTime anruft, ja, weil ja. Ich meine, ich bin kein Apple-Freund, aber macht man sowas? Ruft man nur noch über FaceTime an heutzutage? Bin ich da raus? Ich habe keine Ahnung.
WhatsApp-Video-Anruf. Das macht...
Macht doch kein Mensch, oder?
Also meine Freundin macht das mit ihrer Familie.
Ja, ich rufe also auch mit die Familie halt darüber an. So, aber dass ich jetzt Kumpels oder so darüber... Nee, da nehme ich tatsächlich ganz normal Telefonbuch und ruf die Person dann halt an, so. Also.
Auch nicht mit Schnellwahl, ne? Da hast du immer noch dieses Rädchen, wo dann immer so...
Ja, so ungefähr, okay, ja.
Und dann kommst du da durch. Ich bin ja alt mittlerweile und ich mache Sprachnachrichten. Also ich schreibe...
Ja, mache ich aber auch. Ich bin zu faul zum Schreiben geworden.
Absolut.
Ich nicht, ich schreibe gerne.
Ja, das Problem ist, ich habe teilweise bei Sprachnachrichten das Ding, ich fange an und ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Also ich schicke teilweise, also meine Freunde... Die kriegen teilweise Sprachnachrichten, die sind 2 Minuten lang und die ersten 30 Sekunden sage ich gar nichts. Oder sagt dann nur so irgendwie, aber ich leuchte da noch nicht, weil ich mir denke, nö, der soll an meinem Denkprozess irgendwie teilhaben. Also mega unnötig. Oder auch für ganz einfache Sachen wie ja. Ich schicke manchmal Sprachnachrichten für ja. Ganz ehrlich, das schreibe ich schneller, als dass ich Sprachnachricht schicke, aber irgendwie, ich bin so faul geworden.
Okay, das finde ich jetzt echt komisch. Also nicht, also ich schicke dann vielleicht ein GIF mit einem Daumen hoch oder so. Aber okay, also das finde ich jetzt schon ein bisschen weird. Du bist doch der Jüngste von uns.
Ja, eben.
Warum also
ich machst bin du ja, das? Bin ja voll drin im Game.
Du bist mit den coolen Kids.
Ja, ja, wir machen das so. Ones. Ich stehe auch teilweise mit dem Kumpel,
Skur. Ich habe mich früher Snapchat
Tatort angeguckt und dann die ganze Zeit unseren Audiokommentar dazu abgegeben. Dann 3,5 Stunden lang nur Sprachnachrichten rumgeschickt.
Oh Gott.
Krass.
Viel zu anstrengend.
Ja, ich finde, für sowas Kurzes geht da schon. So ein Kurz, hey, pass mal auf, ich habe Bock, das und das zu machen. Bist du dabei?
Ja.
Ich habe auch genug Leute, die, wenn sie mir eine Sprachnachricht schicken, dann sind es 8 Minuten. Und dann denke ich mir auch so, okay, dann hätten wir auch telefonieren können. Weil dann hättest du auch direkt, weil dann ist es so, 8 Minuten. Sie redet jetzt die Person redet jetzt 8 Minuten. dann muss ich 8 Minuten lang das anhören und dann mache ich nochmal zurück. Dann geht das vielleicht nochmal 2-3 Minuten. Dann sind einfach 10 Minuten tote Luft, in der mein Gegenüber, und nicht mein Gegenüber, sondern hier auf der anderen Seite, nicht weiß, wie ich jetzt gerade auf diese Nachricht reagieren soll. Hm. Also dann können wir auch telefonieren. Also bei aller Liebe, ja, dann können wir auch telefonieren.
Finde ich so nervig. Ich finde es auch gut, meine Mutter, wenn ich das Sprachnachrichten schicke und sie antwortet in Sprachnachrichten, sie sagt jedes Mal Hallo und Tschüss. Also sie sagt, sie beginnt jede Sprachnachricht mit Hallo und beendet auch jede mit Tschüss. Das ist richtig gut.
So over and out.
Ja, ja, genau. Also wirklich, genau wie beim Funken.
Sehr gut, sehr gut. Aber Searching, guter Film, kann man sich auf Netflix anschauen.
Ja, fand ich gut. Marco, du hast ihn auch gesehen, oder?
Ja, ist aber schon ein Jahr her. Ich habe mir den damals mal ausgeliehen, irgendwie, keine Ahnung, entweder war er mal bei den 99-Cent-Deals dabei oder für 4,99 oder keine Ahnung was. Selbst für 4,99 hätte ich es nicht bereut. So, ich fand den wirklich gut. Ich glaube, so der Punkt, den du angesprochen hast, dass es halt alles nur irgendwie digital abläuft, so, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen rausgerissen. Ich glaube, so einen guten Mix hätte den Film nochmal deutlich besser irgendwie getan, so. Aber klar, der Hauptdarsteller macht das sehr stark. Also gerade wenn man ihn halt nur aus so Blödelsachen kennt, so, ist das schon sehr beeindruckend gewesen. Und ich muss auch sagen, ich fand die Story sehr spannend. Bis zum Ende hat eine gute Stimmung aufgebaut so und man fiebert halt so ein bisschen richtig mit. Jetzt aber so nach einem Jahr muss ich tatsächlich sagen, ich vergesse relativ viel so und auch hier kann ich mich tatsächlich nicht mehr an die Auflösung erinnern. Aber das muss nicht unbedingt an der Qualität der Story liegen, sondern kann auch einfach an meinem löchrigen Kopf liegen. Aber doch, auf jeden Fall, klare Empfehlung. Und um mal jetzt auch für Nena zu sprechen, ich bin der Meinung, er hat ihn auch immer mal wieder auf Twitter als Semi-Geheimtipp bewertet, sozusagen. Wobei er Semi jetzt auch nicht mehr so unbedingt, ich glaube, Nena ist auch großer Fan des Films.
Ja. Hallo Nena,
Grüße an dieser Nena. Stelle.
Ja, Nena hat sich entschuldigt, ja. Falls, siehst du, ja, hätten wir mal zum Anfang sagen.
Stimmt.
Ja, die Profis wieder waren leicht abgelenkt von Sailor Moon und ihren Mondstein. Genau.
Ich bin mir auch sicher, dass der Nenad großer Sailor Moon-Fan ist. Da würde ich doch auch einfach mal für ihn sprechen.
Darf ich auch für ihn sprechen? Also die Star Wars-Filme sind. Nein.
Ist ein riesen Fan, habe ich gehört. Er hat alle Filme tätowieren lassen, also die kompletten Filme.
Also du meinst, das Skript hat er sich auf jeden Zentimeter seines Körpers tätowieren lassen. Außer die Sachen, die Jar Jar Binks spricht, die hat er nochmal fett geschrieben. Nenad, wir lieben dich. Bis nächstes Mal. Auf jeden Fall. Oh Gott. Ah ja. Naja, das sind halt wir. Bisschen vertrottelt. Aber immer mit was Gutem im Herzen.
Ja.
So wie die Protagonisten unseres nächsten Films.
Jo.
Tucker und Dale. Gegen das Böse. Tucker und Dale vs. Evil. Den Film habe ich auf. Ich muss die. Wo habe ich den gesehen? Den habe ich auf Prime wieder gesehen. Über den Horror-Channel. Den habe ich mir neulich gebucht. Habe ich ja schon mal erwähnt, glaube ich, für 3 Monate 1 Euro. Und da habe ich auch Tucker und Dale vs. Evil gesehen. Ich kannte den Film tatsächlich nicht, erst von 2010. Der wurde mir schon ein paar Mal von verschiedenen Kumpels empfohlen, die alle gesagt haben, hey, der ist echt gut, der ist ein guter Horrorfilm.
Es sind aber immer Kumpels, die das sagen, ne? Also nicht mal irgendwie so, meine Freundin hat den gut gefunden oder ich habe jetzt hier im auf dieser Review-Seite habe ich jetzt hier das gesehen oder irgendjemand hat das getwittert. Es ist immer im echten Leben ein Kumpel. Also so war es auch bei mir, der dann gesagt hat so, ey Alter, hast du Tucker and Dale vs. Evil gesehen? Und so, nee, Alter, guck den an, Mann. Also so war das bei mir zumindest. Ich wollte
also
jetzt
damals
aber nicht
auch, also 2010, also hast du den damals tatsächlich mitgekriegt, als der rauskam?
Ich habe den auch später erst gesehen, irgendwie 3 oder 4 Jahre später. Ich glaube, der hatte jetzt auch nicht das größte Release. Also ich glaube, 2010 Release, das war auch, ich glaube, wurde da auf den einen oder anderen Filmfestival halt gespielt. Aber ich glaube, der hat nie wirklich groß Reibung gemacht. Also man hat da nicht wirklich viel davon mitbekommen.
Ist ja auch kein Mega-Cast, sage ich mal. Also der bekannteste meiner Meinung nach ist Alan Tudyk, ganz klar.
Alan Tudyk. Aber auch damals, 2010, Alan Tudyk ist auch noch nicht so bekannt. Und auch hier, wir in Deutschland würden den jetzt auch nicht so kennen. Also Alan Tudyk hat ja in
Firefly.
Firefly. Hätten sie mal mehr Staffeln gemacht. Und in Rogue One hat er ja auch mitgespielt, auf jeden Fall. Und in diversen anderen Filmen in kleineren Rollen.
Mir fällt jetzt gerade auch nichts ein. Also mir fällt nur der Name ein, aber ich wüsste jetzt auch keine Filme wirklich außer
Rogue One. Hier, Ritter aus Leidenschaft, da hat er mitgespielt.
Und iRobot, da ist wohl auch jemand gerade auf IMDb gegangen zu Alan Tudyk. Und
nein, also ich nicht.
Keine Ahnung.
Also ja, nee, wenn man sich das hier anschaut, also was er mitgespielt hat, viele Sprechrollen, also hier in Big Hero 6, also hier Baywatch wollte ich sagen, Baymax, Ice Age hat er mitgespielt, Ralf Reichts hat er mitgespielt, Zootopia und eben Deadpool. In Deadpool hat er eine ganz, ganz kleine Rolle gehabt, also wirklich 3 Sekunden.
Ja.
Rogue One, hier Vaiana, Frozen 2 hat er eine kleine Rolle gehabt. Okay, in dem Aladdin in der Realverfilmung hat er Jago gesprochen. Er hat nicht gesprochen.
Okay.
Und ja, genau. Aber den kennt man. Den kennt man.
Den kennt man, so auf jeden Fall.
Und wie gesagt, vor allem Ritter aus Leidenschaft, den ich auch noch sage, den müssen wir eigentlich auch mal besprechen. Den würde ich ja echt gerne mal anschauen. Mal wieder. Ist echt lange her.
Ja.
Tatsächlich. Ja. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um Tucker and Dale vs. Evil.
Ja.
Genau. Und worum geht es in Tucker and Dale vs. Evil? Es geht um Tucker und Dale. Zwei liebenswerte Rednecks, würde ich es mal bezeichnen.
Hinterwäldler.
Hillbillies, die sich ein Ferienhaus gekauft haben, ein Ferienhütchen mitten im Wald. Und auf dem Weg dorthin treffen sie auf so eine typische Teenager-Bande, die in die Wälder fahren will und saufen will und dann nochmal am letzten Truckstop halt machen müssen, weil sie vergessen haben, Bier einzukaufen. Und es ist halt diese typische Teenie-Gruppe aus Horrorfilmen, die man kennt, die normalerweise alle abgemetzelt werden. Und die haben dann ziemlich Angst vor Tucker und Dale, weil gerade Dale halt nicht unbedingt der Geschickteste ist, wenn es darum geht, mit Menschen zu kommunizieren und vor allem mit weiblichen und vor allem mit gut aussehenden weiblichen Menschen zu kommunizieren. Da hat er so seine Problemchen. Und dann sind die von Anfang an denen halt nicht so suspekt und sie haben Angst vor ihnen. Und dann stellt sie halt raus, okay, diese Hütte, wo sie sind, die ist ziemlich nah an dem Lager, wo die anderen zelten wollen und sich die Birne wegsaufen wollen. Und als sie dann in einer Nacht- und Nebelaktion alle Skinny-Dipping machen wollen, also in den Fluss springen wollen. Und
wie in einem Horrorfilm.
Es ist halt Klischee. Das muss einfach gemacht werden. Währenddessen sind Tucker und Dale im gleichen Fluss, auf dem gleichen See ein bisschen angeln und bemerken, wie Allison, also eine von den Mädels, beim Versuch ins Wasser zu springen ausrutscht und sich offensichtlich den Kopf anschlägt und im Wasser landet. Und dann wird sie von Dale gerettet, ins Boot gezogen. Das sehen dann die anderen, wie sie ins Boot gezogen wird. Und Tucker ruft ihnen da noch fröhlich hinterher, wir haben eure Freundin, wir haben eure Freundin.
Und aus der Sicht von den Teenagern ist es natürlich hier, oh mein Gott, die haben unsere Freundin, scheiße. Und das, ja, und so geht das halt dann, so geht das halt los.
Ja.
Na, und
genau, wir haben dann im Endeffekt diese Teenies, die probieren ihre Freundin vermeintlich zu retten vor den bösen Hillbillies. Und gleichzeitig aber auch den netten Dale und netten Tucker, die Allison wieder so ein bisschen aufpäppeln und ihr sagen, sie soll doch einfach auf ihre Freunde warten. Und dann passieren halt allerlei Unfälle und komische Sachen.
Ist es ein umgekehrter Horrorfilm?
Ja, es ist ein Horrorfilm, wo wir eigentlich...
Eigentlich ist es kein Horrorfilm. Es ist eine Dekonstruktion des Genres, weil er mit diesen Klischees spielt.
Und genau. Es ist ein bisschen wie Cabin in the Woods. Also es ist kein richtiger Horrorfilm.
Genau.
Wobei Cabin in the Woods schon Horrorfilm ist.
Cabin in the Woods.
Cabin in the Woods funktioniert tatsächlich auch als klassischer Horrorfilm, wenn man sich drauf einlässt, glaube ich schon. Wobei Cabin in the Woods halt auch krass irgendwie auf die Metaebene halt hochgeht und auch viel dekonstruiert und so, finde ich halt auch stark. Und ich glaube, genau, Tucker and Dale vs. Evil ist tatsächlich vergleichbarer mit Cabin in the Wood. Nur nochmal einfach humoristischer halt so, ne? Und ich mag beide einfach unglaublich gerne. Also ich habe, weiß nicht, Tucker and Dale habe ich, glaube ich, ich bin mir unsicher, ob ich den, wenn er bei uns im Kino lief, habe ich ihn vielleicht im Kino gesehen, aber auf jeden Fall sehr schnell irgendwie auf DVD oder Blu-ray oder so. Ich habe den auch zu Hause hier in meinem kleinen, aber feinen Filmauswahl. Und ich weiß nicht, ich habe den bestimmt schon 5, 6 Mal oder so gesehen. Ich finde den richtig, feier den richtig hart, den Film. Ich finde den so gut. Hab den aber schon ewig nicht mehr gesehen und ich glaube, wird mal wieder Zeit auf jeden Fall. Ja, wo ihr jetzt so ein bisschen drüber erzählt habt, so.
Ja, es war vor allem auch so, also wir waren jetzt so, wir hatten jetzt hier unsere Nachbarn zu Besuch jetzt letzten Samstag, da war Halloween. Und die Damen hatten jetzt nicht wirklich Lust, einen Horrorfilm anzuschauen. Und dann gucken wir halt so diese Amazon-Liste durch und so, sollen wir Midsommar schauen? Dann haben wir den Trailer gesehen, war denen zu unheimlich. Dann hatten wir noch 2, 3 andere Trailer gesehen. Ich habe gesagt, so, hey, ich habe auch Gremlins hier, den spare ich mir aber jetzt für Weihnachten auf. Und ich habe noch hier den Halloween von letztem oder vorletztem Jahr, glaube ich. Dieses
auch 2018,
die Fortsetzung. Ja, genau. Und wollten die aber auch nicht schauen. Und dann haben wir so, ja, was könnte man dann jetzt gucken? Ja gut, Tucker and Dale vs. Evil. Das ist dann auch wirklich so einer dieser, genauso wie Cabin in the Woods, so ein Film, den zeige ich gerne Leuten, die auch nicht unbedingt auf Horrorfilme stehen, wozu zu denen ich ja auch gehöre, weil ich kann Horrorfilme nicht. Aber beide Filme, Cabin in the Woods und Tucker and Dale vs. Evil. Tucker and Dale vs. Evil, einfach, der nimmt einfach, wie gesagt, diese ganzen Klischees, würfelt die nicht mal umeinander, sondern der dreht das so, dass es einfach witzig ist. Und es ist ein 10 Jahre alter Film und ja, es ist auch sehr splatterig, aber eben nicht wegen den beiden, aber das ist einfach so charmant, weil eben der beide, Tucker und Dale, sind einfach so wirklich diese Hinterwäldler, vielleicht nicht wirklich viel von der Welt gesehen, bisschen engstirnig, vielleicht auch Trump-Wähler und sind dann halt da. Die wollen einfach nur hier mit ihrem in ihrem Truck fahren, Bier trinken und ihre Hütte und angeln und ihre, Und dann kommt das alles und es fängt schon an mit diesem, genau, dass das ein bisschen runtergekommene Tankstelle ist und hier der Dale praktisch dann von dem Tucker so überzeugt wird, geh doch zu den Mädels hin, die ist doch ganz hübsch. Frag die, geh doch einfach hin und frag die, was die machen wollen, ob die campen gehen. Ja, und damit er halt so ein bisschen cooler ist oder so, oder vielleicht was unsicher, weil damit er was in der Hand hat, packt halt der Dale eine Sense mit, die halt gerade da steht, geht halt rüber und sagt so, na, also wirklich genauso, na, geht ihr campen? So ein bisschen, um die Stimmung eigentlich aufzulockern. Lacht da noch dazu. Und natürlich, jeder, der einen Horrorfilm bisher gesehen hat, weiß, okay, der Typ, vor dem muss man sich in Acht geben. Und das passiert, genau diese Situation, hast du einfach, es ist einfach eine Reihe von Missverständnissen, die hier aufkommen, die eigentlich, naja, mehr oder weniger gelöst werden können, wenn man drüber redet. Vielleicht nicht, aber trotzdem einfach, wie gesagt, mit diesem Genre spielen. Und wie gesagt, das ist ein Film, den zeige ich, nachdem er mir gezeigt wurde, zeige ich wahnsinnig gerne anderen Leuten, die vielleicht mit Horror nicht so viel am Hut haben. Gerade weil es eben eher eine Komödie ist. Komödie, in der dann viel Blut spritzt zwar auch, aber doch sehr herzlich ist.
Ja.
Ja. Ist aber, ja, super witzig. Und Alan Tudyk ist einfach, finde ich auch, spielt das auch super gut. Genauso wie Tyler Labine, der Dale spielt. Katrina Bowden spielt die Allison. Weiß nicht, ob die danach irgendwas noch gemacht hat. Ich kenne die nur noch aus 30 Rock. Da hat sie eine Nebenrolle gehabt als irgendwie die Personal Assistant von Tina Fey, glaube ich. Auch eine sehr gute Serie übrigens. Wenn man sie noch irgendwo anschauen kann, dann schaut euch das an. Sehr, sehr gut. Ja.
Sie hat bei Piranha 3 Doppel-D mitgespielt.
Doppel-D! Oh Gott.
Ich glaube, genau so ist die Tagline, ja. Oh, wow. Also, ja, ist eine Karriere.
Hey. Dreidimensional.
Mhm. Und in Scary Movie 5. Und den Movie 43, also wirklich Qualitätsfilme.
Movie 43, oh, ach du
Schande. Scary Movie 5, oh Gott.
Scary Movie 5 und Movie 43. Oh, und American Pie, das Klassentreffen.
Ah, okay,
ja. Wahrscheinlich auch nichts Großes. Ja, aber ey, ich hatte mega viel Spaß mit dem Film. Ich hatte was ganz anderes erwartet. Also ich habe mir gedacht, dass es so ein bisschen lustig wird, aber ich habe halt wirklich gedacht, das sind irgendwie zwei Hillbillys, die halt gegen Zombies oder sowas kämpfen. Also ich habe gedacht, das hat schon einen richtigen Horroraspekt. Aber ja, ein bisschen hatte den ja auch, aber eigentlich gar nicht. Aber ich hatte eine mega gute Zeit mit dem Film. Allein die Szene, wo Tucker Holz mit der Motorsäge sehen will.
Ja, ja.
Und dann den Bienenstock ansägt und dann halt wie ein geisteskranker mit der rennenden Motorsäge durch den Wald rennt. Ich meine, ja, klar.
Wie gesagt, eine Aneinanderreihung von Missverständnissen. Wenn man da einfach mal 5 Minuten innehalten würde, dann wäre das auch in Ordnung. Dann könnte man das ja alles erklären. Also wirklich, also ich persönlich, also ich könnte den Film jedes Jahr zu Halloween schauen. Ich finde, der ist einfach charmant, der macht Spaß. Und auch hier einfach, ja, auch jetzt nicht, auch hier keine Offenbarung, aber es ist trotzdem einfach ein guter Film, finde ich. Macht Spaß.
Guter Film.
Auch hier Filmabend, reinmachen, ist gut.
Ja, freut mich, dass euch der gefällt tatsächlich. Ja, finde ich sehr gut.
Und da kann ich nochmal von Nenad sprechen, weil da habe ich gesehen auf IMDb, auf Letterboxd. Also Nenad mag den Film auch sehr. Ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube, er hat sogar vier oder 4,5 Sterne gegeben.
4,5 ist krass.
Also er mag den Film auch.
Das glaube ich dir nicht. Ich suche ihn und
Live-Recherche.
Ja, toll, ist wahrscheinlich nur einen halben Stern oder so. Er hat es jetzt gerade in dem Moment geändert.
Uff. Aber redet ihr ruhig weiter.
Ja, Tucker und Dale, guter Film.
Guter Film. Schaut ihn euch an. Ich glaube, den gibt es gerade nicht kostenlos zum Streamen. Ich habe ihn jetzt auf Amazon für 5 Euro geliehen. Voll in Ordnung, wie gesagt.
Ja.
Lohnt dann sich. Macht lieber über den Horror-Channel. Da zahlst du weniger, weil da kriegst du Film dann umsonst.
Aber ich
aber Horror-Channel ist ja nicht deins, gell?
Ja, Horror ist halt absolut nicht meins.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, würde sowas wie Jason, ist das für dich schon Horror?
Weil das ist Splatter, das ist wieder was anderes. Ja, das finde ich ja dann irgendwie schon wieder cool. Aber so wirklich, ich sag mal, der schlimmste Horror, den ich mir vorstellen kann, ist was wie Paranormal Activity. Weil es könnte wirklich in meiner Wohnung passieren.
Ja,
Türe geht zu.
Da verstehe ich dich.
Und das geht dabei. Wenn es bei mir wirklich so, ich sag jetzt mal, wirklich fantastisch ist, dann ist alles in Ordnung. Dann kann ich das anschauen. Dann geht das. Aber dann auch schon, wenn es dann schon in die Richtung geht, so, ja, eher alte Frauen verfluchen einen, irgendwelche Zigeuner oder so Damen hier, Stichwort Drag Me to Hell, kann ich zum Beispiel auch schon wieder nicht. Boah. Oder
Ich hatte ja im Urlaub, also im Sommerurlaub hatte ich, wie heißt der, The Virgil geguckt. Das ist ja irgendwie mit so einer jüdischen Totenwache oder sowas in so einem Haus halt auch so. Ist halt auch so ein bisschen dieses, ja, dämonenhafte Haunted House, so, ne, ein Typ alleine in so einem Haus und muss halt so eine Totenwache halten. So, an sich ist der Film ganz cool, aber es war halt auch mitten in der Nacht, um 1 Uhr oder so habe ich den Film mir angemacht. Ich hab den Urlaub sozusagen auf der Couch gepennt, weil wir halt das relativ kurzfristig gebucht haben, ja auch wegen Corona und so. Und da war halt nur ein kleines Haus da und meine Freundin hat dann mit der Großen in einem Bett geschlafen und ich habe im Wohnzimmer auf der Couch gepennt halt. Und es ist halt auch so eine Ferienhütte, so eine Holzhütte, ja, mitten im Wald gewesen, so halt in der Nacht und dann knackte das da auch überall. Also das mag ich dann auch nicht so, aber so, ja, so am Abend mit ein bisschen Licht, so kann ich mir eigentlich alles angucken, das geht. Aber da war schon auch so,
So, hier, kurzes Fact-Check. Nenad hat 3,5 Sterne gegeben.
Ja, aber 3,5 ist ein Ritterschlag. Ja.
Marco hat 4, du hast 3,5. Ich habe ihn tatsächlich am schlechtesten bewertet, ich habe ihm nur 3 gegeben. Okay. Heißt aber nicht, dass der Film nicht Spaß macht. Ne? Also es kann auch schlechte Filme geben, die auch Spaß machen. Aber das ist kein schlechter Film.
Ich hatte zum Beispiel tatsächlich, um mal jetzt reinzuwerfen, ich hatte gestern einen schlechten Film gesehen, der mir trotzdem Spaß gemacht hat. Und zwar Abgeschnitten. Ist gerade auf Netflix.
Abgeschnitten.
Ich will gar nicht zu viel davon erzählen. Ist eine Verfilmung eines Bestsellers, würde ich mal behaupten, von Fitzek. Christian Albert hat Regie geführt. Christian Albert kennen wir vielleicht auch aus dem Podcast, hat die Serie Slöborn gemacht, die durchaus von uns gelobt wurde. Und generell halt ein großer Genre-Filmmacher aus Deutschland so.
Er hat aber auch Dogs of Berlin gemacht.
Ja, ja, er hat wirklich Hit and Miss Sachen, so habe ich auch in der letzten, habe ich jetzt auch in der letzten Folge mit dem Bewegtbild-Banausen gesagt, die, dass er durchaus Hit and Miss irgendwie hat. Ich finde ihn aber trotzdem gut. Er, also sein, die Bildsprache und so, die er hat, die mag ich einfach. Aber mit Abgeschnitten, das war wirklich so einfach schöner Schund. So, also, der ist nicht gut. Ich glaube, so Moritz Bleibtreu ist da noch so ein bisschen das Highlight so drin, wobei der auch nicht das Beste abliefert, was er kann. Du hast ein paar sehr explizite Ekelszenen so, was halt trotzdem ganz cool war irgendwie, also was halt dazu passt. Aber generell muss ich sagen, war das nichts. Ich habe aber trotzdem Spaß gehabt mit dem Film. So, aber ja, den habe ich zum Beispiel nur 2 Sterne gegeben, aber ein Herz, weil das für mich wirklich so ein schöner, schöner Schund einfach war. So, was du fast gar nicht mehr großartig hast. Und wenn dann halt von Albert mit Moritz Bleibtreu, und dann ist das schon in Ordnung. Das kann man sich mal angucken. Aber ich muss auch sagen, ich habe irgendwie auf Facebook auch ein bisschen was mitgekriegt. In so einer Gruppe bin ich da irgendwie. Da gibt's ja Leute, die sagen, es ist der beste Film ever. So, also das kann ich dann tatsächlich nicht ganz nachvollziehen. Ja. Abgeschnitten. Macht euch selber mal ein Bild, ist auf Netflix auf jeden Fall. Kann man sich mal angucken, aber ist halt nicht geil.
Aber ist halt auch schon wieder so lang, gell? Also,
oh ja, 2 Stunden. Ich, ja. Also
2 Stunden 12 laut IMDb. Mhm.
Geht aber gut vorbei, so.
Ja?
Ja, also doch, weil es passiert immer was. Ich glaube, das ist halt so, wie gesagt, bin ich der größte Fan von Fitzek, aber das sind, geht halt auch in seinen Büchern auch so zack, 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 zack. Und so handelt Albert das auf jeden Fall auch ab. Aber es ist halt echt kein guter Film. Also technisch, handwerklich, auch schauspielerisch gut. Aber das Buch ist halt kacke und teilweise die Charaktere sind halt auch nicht geil einfach.
Also basiert auf einem Fitzek-Roman.
Ist ja.
Das richtig?
Ja.
Ja, kann man halten von was man will.
Ist ja.
Wir selber haben, glaube ich, hier im Haus oder in der Wohnung auch 4, 5 Bücher von denen hier stehen. Also meine Freundin verschlingt die. Ich selber habe mich da aber noch nicht dran getraut. Aber die heißen irgendwie Passagier 73A, Paket A35, Flugangst 97B, China-Restaurant 23A mit Shrimps. Irgendwie so heißen die doch alle.
Ich meine, das ist mit Sicherheit auch die Bücher sind mit Sicherheit irgendwo spannend. Also ich will ja Abgeschnitten auch gar nicht absprechen, dass der nicht an manchen Stellen spannend war. Weil er bedient sich halt klassischen Tropes und handelt die halt ab. So. Aber das ist halt dann wie so ein Baukastenfilm irgendwo. Weiß ich nicht, dann gucke ich mir lieber irgendeinen Fincher an oder weiß ich nicht. Also da habe ich dann tatsächlich eher was von. So. Mhm.
Ja. Schaut euch einfach Tuck and Dale vs. Evil an.
Ja, genau. Genau.
Und damit seid ihr gut bedient. Kann man auch nicht zur Halloween-Zeit anschauen.
Ja.
Glaube ich.
I see what you did there. Glaubst du das?
Ich glaube das wirklich.
Wirklich?
Ich freue mich auch schon übrigens auf, wenn wir eine Weihnachtsfolge machen. Weil da glaube ich auch an vieles.
Oh, okay, jetzt war ich wieder kurz raus, aber jetzt bin ich wieder dabei.
Ich wollte es nur schon mal sagen. So vielleicht auch ein bisschen anteasern, dass wir was für Weihnachten vorhaben. Freue ich mich wirklich drauf. Habe ich echt Bock drauf.
Ja, teaser doch mal richtig an. Sag doch mal, was wir vorhaben.
Ganz konkret haben wir ja noch nichts. Aber wir werden auf jeden Fall eine Sonderfolge zum Thema Weihnachten machen, in dem jeder so seine Lieblingsweihnachtsfilme mitbringt. Und das... Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe Lust drauf. Ich habe auch schon angekündigt hier bei euch in unserem internen Chat, ich werde Glühwein und Eierlikör bereitstellen. Mindestens eine Flasche jeweils. Und zum Ende des Casts ist die
leer. Sind die beide leer?
Sind beide leer. Eine Schüssel Lebkuchen, Spekulatius, werde ich mir vielleicht auch noch kredenzen nebenher. Es wird ein kalorien- und filmreicher Tag und Abend und Aufnahme. Und Podcast. Hi. Glaube ich zumindest.
Das war doch ein schöner Teaser. Und weil der Kid so viel glaubt, haben wir die Glaubensfrage. Und zwar mittendrin statt nur dabei. Heute mal nicht am Ende, sondern quasi mittendrin.
Ja, ihr macht das immer zu gruselig. Ich muss demnächst los. Und ihr redet eh über Horrorfilme, nicht nur über Horrorfilme, aber ihr redet nachher über einen Horrorfilm, den ich vielleicht auch nicht anschauen werde, eher nicht, aber ich. Naja. Mal schauen.
Okay. Ja, aber die letzte Glaubensfrage war doch nicht gruselig. Da ging es um Batman.
Nein, über den nächsten Film, den ihr reden wollt.
Ah, apropos Batman. Hey, Comicbücher. Der Nena ist nicht da. Wir hauen wieder eine Comicbuchreihe raus.
Sehr gut.
Und zwar diesmal nicht bei DC, sondern bei Marvel. Würde ich von euch gerne wissen, auf wessen Seite ihr gekämpft hättet, sozusagen beim Civil War. Also nicht unbedingt, auf welche Seite ihr gekämpft hättet, aber von den Charakteren, von den Filmen, von allem her. Captain America oder Iron Man?
Team Cap.
Boah, da muss ich jetzt tatsächlich noch mal kurz überlegen, wie das war.
Also nicht unbedingt auf die Story von Civil War betrachtet, weil ich...
Ach so.
Ja gut, doch, da wäre ich auch. Aber generell ich glaub, nur so von den Filmen her, von allem drumherum.
Ich meine, jetzt mal auf Civil War gemünzt, wollte ja Iron Man sozusagen die Verstaatlichung der Superhelden, um das jetzt mal so... Einmal mal
ja.
grob sozusagen. Okay, ne? Und, ja. Und Cap wollte ja so ein bisschen Freiheit für die Superhelden. War mir aber trotzdem auch egal. Ich war, wenn, dann tatsächlich immer Team Cap. Und gerade im ganzen Verlauf, so was, welche Charakterentwicklung er bis zum Schluss hingenommen hat, so verfestigt sich meine Meinung, dass das gar nicht so verkehrt war. Weil, ich meine, er war anfangs ja doch irgendwo so, sagt ja sein Name schon, Captain America, ein bisschen patriotisch angesiedelt und so. Und ich bin eigentlich gar nicht so der Fan von Patriotismus oder Nationalstolz und hast du nicht gesehen, so was sich so ein bisschen mit meiner eigenen Meinung halt so ein bisschen sticht, so, aber er räumt ja relativ schnell auch damit auf, dass es ihm gar nicht so darum geht. Und ich fand ihn halt auch gut. Iron Man ist auch irgendwo nicht der überkrasse Superheld, weil er ja immer noch menschlich ist und sich nur auf die Technik verlässt. Aber Cap ist ja auch nur, sag mal, ein bisschen gepimpt, so, ja. Mhm. Also er ist jetzt er wird halt nicht grün und unbesiegbar. Also er ist ja immer noch auch sterblich. Er hat halt irgendwie mehr Ausdauer, mehr Kraft, mehr Schnelligkeit und so, alles gut. Aber er hat halt ein mega geiles Schild auch. So, ne? Wie so ein Bumerang kommt das zurück. Und gerade nachher in den Winter Soldier-Film, in den zweiten, sah sein Kostüm halt auch mega geil einfach aus. Also es hat mir auch unglaublich gut gefallen. Und weiß ich auch, generell dieser zweite Film mit ihm, so das, was für mich so im MCU mit der beste Film ist,
bin ich fast bei dir, ja.
Hat einfach ihn in meiner Gunst so nochmal nach oben gehievt und habe ich dann, ab da an habe ich ihn auf jeden Fall richtig gefeiert, sozusagen in diesen MCU. Also da habe ich sehr gerne Captain America mir angeguckt, in allen anderen Filmen dann halt auch so. Ja.
Boah, also ich finde das ganz schwierig. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe den Film halt jetzt auch nicht mehr so krass im Kopf. Und ich weiß nicht, wie viel ich davon jetzt auch mit dem Comics vermische, weil das wirklich jetzt auch schon echt eine Weile her ist, dass sie den gesehen hat. Ich fand, beide Seiten haben gute Standpunkte vertreten. aber ich sag mal, von der Badassery, was die Kämpfe angeht, wäre ich eher auf der Seite von Iron Man gewesen. Also auch hier, also klar, Captain America, also steht da auch für die gute Sache sozusagen dann auch ein. Kann aber auch hier Iron Man verstehen, dass er halt eben diese Ordnung dann auch haben will, dass halt eben die Superhelden auch durch diese missglückte Mission ganz am Anfang des Filmes und auch hier das, was in diesem fiktionalen Staat, der hier zerstört wurde in Age of Ultron, dass man halt da gucken muss, dass das ein bisschen geregelter zugeht. Ja, irgendwie so alleine auch, weil das auch das Debüt von Spider-Man war, finde ich schon irgendwie cool, wie tatsächlich auch er so ein Stück weit sich mit auch Captain America messen konnte. Wobei man da auch in dem Film, ich meine, noch gemerkt hat, dass Captain America auch sich ein bisschen zurückgehalten hat gegenüber Spider-Man, weil sie halt gemerkt haben, okay, das ist halt einfach nur noch ein Kind. Ja, also ich wäre da schon auf der Seite von auf der Seite von Iron Man. Wie gesagt, einfach was diese Badassery angeht, wie das funktioniert und wie die einfach, ja, das ganze Spektakel generell war einfach eine super, super Sequenz. Dann auch wieder hast du Iron Man, nee, nicht Iron Man, da hast du aber auch zum Beispiel Ant-Man auf der anderen Seite, der sich dann so groß macht und dann auch, was auch mega cool ist, ja, also ich schwank da, aber wenn, dann müsste ich mich für Iron Man entscheiden. Der große Gewinner ist aber der Leipzig-Halle-Airport,
der wahre Star,
Leipzig-Halle, das ist aber nicht in Deutschland gedreht worden, oder? Also das wurde ja nicht
Das wurde auf dem Flughafengelände gedreht, soweit ich weiß. Es ist ja im Film auch nicht der Flughafen Leipzig, sondern Berlin. Also im Film ist es, glaube ich, der Berliner Flug, heißt da einfach Flughafen Berlin, meine ich. Und es wurde auf dem Flughafengelände Leipzig gedreht. Ha. Wenn ich da jetzt nicht komplett falsch bin.
Ja, die hatten Teil in Deutschland auf jeden Fall gedreht. Ich glaube, also diese Flughafenszene, die wurde, glaube ich, wirklich in Deutschland gedreht. Aber wo, weiß ich auch nicht. Nee.
Ja, es ist nicht so wie in dem ersten Avengers-Film, in dem, da saß ich im Kino, ich als Stuttgarter, und dann hieß es so, ja, wir haben Loki gefunden, er ist auf einer Filmpremiere in Stuttgart, in Deutschland, und wir im Kino alle, was, ja, geil, und dann siehst du halt dieses Set, und es ist absolut nein. Es ist so überhaupt nicht in irgendeiner Weise Stuttgart. Ich fand das dann wieder so witzig. Es gab dann auch ein paar Buhrufe im Kino. Fand ich auch sehr gut. Und das Einzige, was war, ist, glaube ich, dass irgendwo ein Straßenschild oder ein Kinoschild oder so dran steht, wo halt Schlossplatz drauf stand. Das war's. Und, oh mein Gott, also das würde ja schon sein, das fand ich schon sehr, sehr witzig, tatsächlich. Da hätte ich gefeiert, wenn die das richtig gemacht hätten dort. Also wenn die das wirklich dort nicht gedreht, aber zumindest da meinetwegen den Schlossplatz irgendwie genommen hätten. Ja, so. Aber wie gesagt, nochmal hier, um auf zurückzukommen, Iron Man, da wäre ich jetzt auf der Seite gewesen. Auch weil Rhodey tatsächlich der Verlierer dieses Kampfes war.
Mhm. Das heißt, ich bin Zünglein an der Waage.
Ja, hau raus.
Es geht ja nicht um, wer recht hat.
Doch, Cap, auf jeden Fall. Cap, hundertprozentig. Also ich bin voll auf der Seite von Cap. Also sowohl in der Civil War Storyline als auch insgesamt. Captain America ist mega. Captain America sieht mega aus. Iron Man war mir zu arrogant und zu komisch. Und Cap ist einfach einer von uns. Ich bin. Cap spricht mich an. Ich bin kein Amerikaner. Ich habe am Anfang auch Angst gehabt, dass es zu sehr in diese Patriotismus-Schiene abdriftet, was die Amis ja schon ganz gerne machen.
Ja, schon.
Und wenn halt einer noch Captain America heißt, dann bin ich da halt noch mehr von ausgegangen. Aber, also ich muss sagen, in allen Belangen, also ich finde, Cap hat auf jeden Fall die besseren Filme. Also Civil War ist überragend und Winter Soldier, ganz ehrlich, Winter Soldier ist für mich auch der beste
Winter Soldier MCU-Film. Winter Soldier und Civil War sind in meinen Augen auch die besten MCU-Filme.
Aber gerade Winter Soldier funktioniert halt so gut, weil er halt kein klassischer Superheldenfilm ist, und aber trotzdem in diesem Superhelden-Universum stattfindet. Also
Es ist ein bisschen Winter Soldier kann halt
ein ganz normaler Jason Bourne-Film im Endeffekt mehr oder weniger sein. Ja. Und der funktioniert so gut. Und hey, alles, was Cap macht, seine Story mit Peggy ist so traurig. Und seine Sidekicks gefallen mir besser. Wohl Happy. Oh ja, war das schwierig. Ich habe jetzt nur an Pepper gedacht, aber Happy.
Mhm. Und im zweiten Cap. Teil also, vielleicht ja, okay, auch Happy ist noch schon gut. Hier Scarlett Johansson, also Black Widow.
Ja.
Aber und Rhodey, hallo?
Ja, aber Rhodey, also dann 100-mal lieber Bucky als Rhodey.
Ja, Sebastian Stan als Bucky ist schon ganz geil eigentlich. Ja, so. Schon. Der macht diesen Winter Soldier, spielt der schon echt geil.
Mega, also. Ja. Allein die Kampfszene mit dem Messer, wo er das Messer wirft und fängt und geisteskrank. Und auch die ganze Story in jetzt hier, ich finde, wie heißt der Film? Mir fällt der Name vom Film nicht ein. Der größte Film aller Zeiten.
Saw 3D?
Endgame. Endgame. Das ist mir wieder eingefallen. Die ganze Story, ich meine, die haben beide eine traurige Story, aber alles, was Cap in Endgame macht, von Mjölnir bis zu dem Teil, wo er allein auf die Armee von Thanos zurennt. Er sagt endlich Avengers Assemble, ey, die Top 3 Momente in dem Film waren für mich alle mit Captain America.
Das stimmt,
Platz 4 war dann erst tatsächlich I am Iron Man. Ich habe mir auch den Schild gekauft, bevor ich mir die Maske gekauft habe. Also ich hab natürlich beides, weil hey, warum auch nicht, sowas braucht man.
Und ich muss dich immer noch fragen, was du eigentlich beruflich machst. Nee, sag's Only nicht, Fans, sag's nicht,
schon
sag's
geklärt, nicht. Oder?
Aber ja, Only ja, Fans. Schon. Also jetzt auch, wenn ihr euch mal schlecht fühlt und wenn ihr irgendwie ein bisschen down seid und vielleicht jetzt so, na, jetzt brauche ich irgendwie so ein Pick-me-up, was könnte mir jetzt den Tag so ein bisschen verbessern? Schaut euch die Reaktionen aus dem Kino an, wenn die Szene mit Mjölnir passiert in Endgame.
Ja, das stimmt.
Die Emotion, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mir das Video nochmal reinziehe, weil es ist, ich war jetzt nicht in dem Video dabei, aber ich war im Kino, als es passiert ist. Und da war es genauso. Und dann denke ich an den Moment zurück und so. Und dann ist die Welt doch gar nicht so schlecht. Ja, und dann denke ich, und dann denke ich dran, kennt ihr noch Kinos? Kennt ihr noch neben Leuten sitzen? Und dann werde ich wieder traurig. Und dann muss ich mir, süße Katzenbaby-Videos anschauen. Weil süße Katzenbaby-Videos sind für immer.
Oder Bilder vom Kind. Also vom Baby Yoda Kind.
Ach, Bilder vom Kind. Oder Bilder von Markus Kindern. Ah ja.
Ja. Oder
nein, von ihm.
Ich gucke so ein grünes Ding an.
Vom Baby Yoda. Der sitzt immer hier bei mir neben meinem improvisierten Büro.
Ist das dein Kopfhörerhalter?
Ja.
Finde ich gut.
Ich habe ihn auch immer dabei, wenn ich Mando gucke. Also wenn ich Mando gucke, dann setze ich ihn auf meinen Wohnzimmertisch und mach so sein Köpfchen ein bisschen nach oben, dass er muss ja mitgucken. Also sehen, was passiert in der neuen Folge.
Ach ja, süß. Süß. Fehlt mir noch. Muss ich mir auch noch irgendwie holen. Entweder der Mando-Helm oder...
Ja, den gibt's ja noch nicht. Also zumindest noch nicht aus der Black Series. Mm. Der muss aber... Die sollen alle Mando-Helme rausbringen.
Ich kenne mich da doch nicht aus. Da bin ich doch nicht so drin. Und
ich werde es nicht wissen lassen, sobald der Helm rauskommt. Moin Leute, ich melde mich kurz aus dem Schnitt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge bis hierhin. Ich habe versprochen, Bescheid zu sagen, sobald es den Mando-Helm aus der Black Series zum Kaufen gibt. Ja, und was soll ich sagen? Ich glaube, einen Tag nach unserer Aufnahme, ab 10.11. sind die Vorbestellungen gestartet. Er ist jetzt angekündigt, er wird erscheinen im April 2021 voraussichtlich. Beim Boba Fett-Helm war es ja leider auch so, dass der ein bisschen verschoben wurde immer mal wieder. Aber zumindest gibt's ihn jetzt und man kann ihn vorbestellen auf allen einschlägigen Händlern. Ne? Ihr könnt ihn auf Actionfiguren24, auf Zavi, auf Amazon vorbestellen. Er hat ein kleines Lämpchen, er sieht geil aus. Es ist Black Series, es ist Star Wars. Leute, ich habe ihn mir vorbestellt, macht es auch. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
So ist es. Leute, wir haben ja auch einen Discord. Der Fabian wird uns alles wissen lassen. Kommt mal da rein. Ist der Link noch auf unserem Instagram?
Ja.
Ja. Ja. Schaut auf unser Instagram, der sich wie nennt?
Fernsehsessel Podcast. Also, Fernsehsessel Podcast. Glaube ich, ja.
Richtig. Ihr werdet es finden.
Wir sind mega vorbereitet.
Nein.
Einfach Fernsehsessel bei Instagram eingeben.
Also, auf Google könnt ihr es nicht machen, weil dann werden euch Fernsehsessel von Segmüller vorgestellt.
Aber gute Marke. Segmüller, wenn ihr uns sponsern wollt, Fernsehsessel, hey, ihr seid bestimmt eine gute Marke.
Also es ist tatsächlich Fernsehsessel-Podcast einfach. Instagram.com/Fernsehsessel-Podcast.
Genau.
Sehr gut, ja. Ja, aber hat das deine Frage beantwortet?
Ja.
Sehr gut.
Schön. Ich finde es gut, dass Marco und ich recht haben und du nicht, aber ja, war gut. Du,
wobei, ich muss ja sagen...
Alles gut.
Jetzt hier nicht kippen, Marco.
Ja, weiß. Ich habe ja tatsächlich gerade in Endgame, ich habe immer so, ja, Iron Man stirbt eh so ungefähr, ne? So, das war schon...
Spoiler!
Er hat noch nicht gesagt, dass es passiert.
War so,
er hat
nur gesagt, er hat's gedacht. Jetzt für mich war das klar, dass er da rausgeht halt. Also, so, und ich habe auch immer so, ach, es wird mir eh am Arsch vorbeigehen, weil mir der Charakter an sich auch nie sympathisch war und ich mit Iron Man an sich Probleme hatte. Aber scheiße, er hat mich gekriegt. Ne?
Ja, ich fand es aber auch spannend, ne? Also dass auch tatsächlich hier bei den Iron Man Filmen, der erste, der war sehr, sehr stark. Den habe ich wirklich gesehen im Kino.
Ja, der war wirklich
und ich bin am nächsten Tag direkt nochmal raus aus dem Kino, meinen kleinen Bruder angerufen, Ben, wir müssen da rein. Ich muss dir den Film zeigen. Und dann habe ich ihn auf einen Pfad geschickt, der unumgänglich ist. Und den, so wie Thanos Inevitable, die Figuren, die Statuen von Marvel-Figuren, die er jetzt deswegen, weil wir vor 11 Jahren zusammen im Kino waren und den Film gesehen haben, tut mir echt leid, wenn er sich jetzt in irgendwelche Unkosten gestürzt hat wegen mir, wenn ich ihn so irgendwie in die Richtung mal beeinflusst haben sollte. Aber nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, der erste war ja wunderbar, der ist super, kann man sich immer anschauen. Letztens kam auf ProSieben Werbung für den zweiten und der zweite juckt mich überhaupt nicht. Das ist echt der, ich finde ich wirklich ein, neben Thor 2, glaube ich, der schlechteste MCU-Film.
Und das trotz Sam Rockwells, also muss man mal sagen.
Ja.
Ja, ich fand aber diese Peitschen... Idee da fand ich gar nicht so verkehrt. Also ich glaube, das war doch auch das mit dem Autorennen, das war glaube ich noch mit die beste Szene da so in dem
ja, aber wenn die erste Film. Szene oder beziehungsweise die zweite Szene.
Stimmt, ja. Das stimmt, Beste, das war gleich zum Anfang, ist. Ne?
Ja, richtig. Ja. Also dann
ja, an sich war der Film nicht,
ist irgendwie nicht so.
Und da taucht Elon Musk auf am Anfang, glaube ich,
oder? Echt auch.
Krass. Stimmt.
Ich meine, am Anfang in dieser Lobby oben beim Autorennen spricht er kurz mit Elon Musk.
Ja. Was funktioniert hat, war, wie sie Black Widow eingeführt haben. Fand ich gut, fand ich stark. Aber ansonsten ist der Film für mich total vergesslich. Und dabei habe ich den dritten Teil auch nur einmal gesehen oder zweimal. Ja. Den fand ich aber trotzdem besser. Fand ich trotzdem besser. Aber das stimmt schon, also die Captain America-Filme sind tatsächlich besser als die Iron Man-Filme. Aber auch, weil tatsächlich zwischen den Iron Man-Filmen, also zwischen dem ersten und dem zweiten, waren es, glaube ich, nur 1 oder 2 Jahre.
Ja.
Und da, glaube ich, auch da wussten sie noch nicht so recht, in welche Richtung sie jetzt gehen wollten. Das war beim ersten Captain America auch so. Das war sogar bei dem ersten Christopher Nolan Batman, bei Batman Begins so. Der war, wenn man sich den jetzt heute nochmal anschaut und direkt danach The Dark Knight, der erste ist noch in Anführungsstrichen fantastischer, weil er diese Monorail hat, die durch die Stadt fährt und weil er dieser große Gotham Tower und das ist damit drin. Das hat noch so diese, ich sag jetzt mal, klassischen Batman-Elemente. Und dann in The Dark Knight ist es einfach Großstadt XY. Mit dem Hochhaus, das hier dem Wayne Enterprise gehört. Und das ist so dieses Ding, man wusste nicht, in welche Richtung geht dieses Universum, geht diese Welt. Und das war mit dem zweiten Iron Man Teil einfach genauso. Und die haben davon gelernt. Das war auch mit dem zweiten Thor-Film so. Der war absolut für mich vergesslich. Ich kann dir nichts mehr sagen, was in dem Film passiert ist, außer dass Natalie Portman von zwischen irgendwelchen roten, einer von diesen Infinity-Steinen ist ja dieser rote Nebel, da reinfliegt, woanders wieder rauskommt. Mehr kann ich dir nicht sagen. Und Dunkelelfen. Wobei es auch da, ich glaube, jetzt fällt mir wieder ein, ja, hier, Loki spielt, hier verkleidet sich dann als kurz mal als Steve Rogers und sowas. Okay, aber ansonsten, ja, die wussten noch nicht, in welche Richtung das geht. Und das fände ich geil, dass sie dann im dritten Teil gesagt haben, wir machen da jetzt eine Komödie draus. Mit ein bisschen Action, ein bisschen viel Action und perfekt. Nicht perfekt, aber mega geil einfach.
Wobei man halt auch sagen muss, wenn wir mal ehrlich sind, also Civil War ist ja eigentlich kein Captain America-Film. Er wird zwar ist zwar offiziell der dritte Captain America-Film,
ist ja wirklich, aber
es ist halt eigentlich ein Avengers-Film.
Es ist eigentlich ein Avengers-Film, ja.
Weil klar, Iron Man ist in seinen 3 Filmen halt auf sich alleine gestellt, er hat seine Sidekicks, aber es geht halt hauptsächlich um Iron Man. Und bei Civil War, da geht es ja nicht primär um Captain America, da geht es um die ganzen Avengers und das ganze Team.
Ja,
richtig. Und das muss man vielleicht auch noch sagen. Dass deshalb der Film klar mehr Star Power hat und vielleicht deshalb auch schon in eher eine positive Richtung gedrückt wird als Iron Man 3.
Wann soll denn die Serie kommen? Winter Soldier mit hier Falcon?
Ursprünglich Dezember 2020, aber jetzt kommt, ich glaube, einen Trailer gibt es noch keinen. Jetzt kommt erstmal WandaVision, aber ich weiß nicht, wann das kommen soll.
Ob das Wonder auch noch dieses Jahr kommt. Kam auch den Trailer fand ich sehr, sehr interessant.
Ja. Oder ist es auch Dezember 2020, Ausstrahlung für Wonder Vision? Da bin ich auch mal gespannt.
Spielt da die Olsen auch weiterhin
Ja. Okay. Ja. Elizabeth Olsen und Paul Bettany.
Okay, ja, ist doch sehr gut. Ja. Sie mag ich ja ganz gerne tatsächlich. Also,
die nicht verbraucht.
Ja, super. Sie ist super. Ja, ist echt so.
Ja. Und WandaVision, ja, hätte ich Bock drauf. Falcon and the Winter Soldier auch. Ich hätte auch Bock auf die Loki-Serie.
Ja.
Aber da...
Ich weiß nicht. Ich hab so Angst. Ich habe halt von diesen anderen Marvel-Serien nichts gesehen. Also weder Luke Cage, Iron Fist und wie sie alle heißen.
Ich will nicht, dass es zu viel
wird und dass es dann wieder in so eine Richtung geht.
Aber Daredevil war zum Beispiel gut. Zumindest die ersten anderthalb Staffeln.
Ja, soll ja auch mega sein. Genauso wie Punisher und was gab's noch?
Jessica Jones. Staffel Jessica Jones, wirklich, wirklich sehr gut, weil Kristen Ritter ist unglaublich gute Schauspielerin und der Bösewicht David Tennant. Oh
Gott, David Tennant, ja.
Ah, so gut, so gut. Also, was der als Bösewicht macht, also ich finde ihn ja so großartig als Schauspieler. Und da als Bösewicht so abartig, ekelhaft, ja, wirklich. Iron Fist kannst du getrost in die Tonne kloppen, ist wirklich eine große Rotze. Luke Cage fand ich jetzt auch nicht geil, habe ich, glaube ich, die ersten beiden Folgen geguckt. Daredevil habe ich nie zu Ende geguckt. Aber lohnt sich jetzt auch nicht mal mehr, halt das irgendwie anzufangen.
Ja. Ja, das ist auch so das Problem, dass man halt weiß, dass die jetzt im MCU halt keine Rolle mehr spielen. Ja. Und ja, dann sage ich mir, da brauche ich es mir jetzt auch nicht mehr angucken. Defenders gab es noch, oder? Das waren wo sie alle zusammen.
Ja, genau, das waren alle zusammen. Ja, habe ich aber auch
aber nicht. Aber also generell auch Agents of S.H.I.E.L.D. nie gesehen.
Doch, da habe ich bis jetzt zur vierten Staffel geguckt. Da kam dann der Ghost Rider, wurde eingeführt.
Oh. Nicolas Cage?
Nee, der spielt. Oh, Mensch, wie.
Echt? Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Och, wie heißt der? Der hat jetzt auch ein. Großen Film ein Bösewicht gespielt. In dem Terminator, in dem neuen, hat er den Antagonisten gespielt.
Gabriel Luna?
Ja, genau. Genau, der ist jetzt der neue Ghost Rider sozusagen in Agents of S.H.I.E.L.D. eingeführt worden. Hat mich aber tatsächlich ab da an auch ganz schön verloren. Ich mochte noch diese Storyline halt mit der Hydra. Das fand ich wirklich ganz gut und aber dann nachher es wurde auch zu viel, also sie wollten nachher gefühlt zu viel, vielleicht werde ich es nochmal irgendwann zu Ende gucken, aber ich mochte es, den Coulson fand ich halt immer klasse, ne, auch in den Avengers-Filmen sozusagen und
ja. Da hätte ich mich ja irgendwie gefreut, wenn sie tatsächlich irgendwie du kannst ihn ja nicht wiederbringen, weil der ist weg. Aber fand ich sehr, sehr schade, weil ich den doch sehr sympathisch fand in den Filmen, bis er halt weg war. Und ja, also Agent of S.H.I.E.L.D., das kann man doch auch gerade noch streamen irgendwo, ne?
Bestimmt Disney Plus, oder?
Bestimmt jetzt Disney Plus, natürlich. Ja.
Und da gibt's ja auch hier Agent Carter, gibt's ja auch.
Habe ich auch nie geguckt.
Ja. Und Inhumans gibt's noch.
Ja, ja. Inhumans, ich glaube, darüber redet man, glaube ich, nicht. Kann es sein? Ich glaube.
Keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich war bei den Serien allen komplett raus. Deshalb, ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich alles zum MCU offiziell dazugehört. Ich meine, klar, also gerade hier Agent Carter und S.H.I.E.L.D., Agents of S.H.I.E.L.D. auf jeden Fall. Aber ob.
Ja, auch. Also, es war auch eine ABC-produzierte Serie, die auch mit dem MCU, glaube ich, ein bisschen zusammenhängt. Ich meine, so zusammenhängt wie jetzt Daredevil zum Beispiel, in Anführungsstrichen im kleineren Rahmen. Aber wie gesagt, ich glaube,
der hat. In Humans, die werden in Agent of S.H.I.E.L.D., glaube ich, in der dritten Staffel oder so eingeführt. Okay. Sozusagen. Und die Serie spielt dann, glaube ich, halt auf den Heimatplaneten sozusagen, bevor sie halt auf die Erde gekommen sind oder keine Ahnung was. Also es werden ja auch irgendwie diese Kree oder wie sie heißen, werden ja auch in der Serie auch nochmal erwähnt und also sie spielen, also es ist schon gar nicht so schlecht gewesen, aber sie wollten halt nachher, glaube ich, einfach zu viel so, ja. Auch mit diesen ganzen, klar, mit diesen ganzen Universe, so auch dieses Serienuniversum, war nachher zu fett.
Halt. Ja, wobei ich, wie gesagt, also ich hatte wirklich sehr viel Spaß mit Daredevil. Zumindest die zwei Staffeln. Ich fand einfach auch Vincent D'Onofrio unglaublich gut als Kingpin. Also der hatte einfach eine Präsenz, in der er auch ohne jetzt, wenn man jetzt sich die Comics anguckt, ist er ja ein Riesentyp. Er ist ein Riesentyp. Aber halt realistisch ein Riesentyp. Und der war schon sehr, sehr imposant. Also mir hat wirklich fast jede Szene mit ihm Spaß gemacht, weil er es irgendwie hingekriegt hat, dieses unterschwellige Angst haben vor ihm, weil er könnte jetzt mehr oder weniger jederzeit durch hier dich packen und zack. Und ja, super Schauspieler sowieso auch. Und Ja, wie gesagt, das fand ich super, super gut. Und auch, wie gesagt, auch die Choreografien für den Kampfszenen, diese One-Shots, die es ja in jeder Staffel gab, in der du praktisch einen durchgehenden 10-minütigen Shot hattest, in der gekämpft wird, bin ich sowieso immer sehr, sehr empfänglich für. Finde ich immer geil. Von Oldboy über jetzt hier, wie gesagt, das. Und die, keine Ahnung, welche Filme das jetzt auch alle noch haben. Finde ich immer sehr, sehr toll gemacht. Ja, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, ich bin immer noch auf der Seite von Iron Man. Frage, die du vor 25 Minuten gestellt hast.
Also ein bisschen abgeschwuft.
Ein bisschen. Wir müssen mal tatsächlich hier eine komplette Glaubensfragenfolge machen oder einfach nochmal so über Dings einfach reden, tatsächlich über die Marvel-Filme an sich.
Film im
Ja.
Fokus zu jeder einzelnen, zu jedem einzelnen Film.
Wow, jeder Film eine Stunde. Gibt es einige Podcasts, die das tatsächlich machen? Oder also
Ja.
hier Kinda Funny, glaube ich, die machen das hier. Das ist ein US-basiertes Teil, eigentlich ursprünglich für Videospiele, aber auch sehr viel eben Filme und so. Und die machen, glaube ich, alle Marvel-Filme gerade durch. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ist sehr, sehr amüsant.
Gut. Dann
Okay.
war das die Glaubensfrage.
Sehr gut, sehr gut. Gute Frage. Und jetzt habe ich wieder Bock und tatsächlich auch für mich das innere Bedürfnis, wieder Civil War anzuschauen, tatsächlich.
Okay, gut. Dann verabschiedet sich Keith jetzt kurz und schaut einmal Civil War an, vielleicht auch im Schnelldurchlauf, weil der nächste Film ist eh viel zu gruselig für ihn.
Ich hatte ja schon in der letzten Folge sozusagen gesagt, dass ich Hereditary mir angucken werde. Ich habe es dann auch getan. Midsommar habe ich nicht geschafft. Ist nicht schlimm. Kommt dann im Weihnachtsspecial. Nein. Ja, ich habe auf jeden Fall Hereditary geguckt und musste dann zu meiner Verwunderung feststellen, dass du ihn dann doch auch geguckt hast. Ja.
Tagsüber aber.
Ich habe auch tagsüber, vormittags, glaube ich, war das bei mir. Ja, Hereditary. Ich fasse mal kurz zusammen. Es ist eine Familie, in der. Ja, was will man da groß zusammenfassen? Es passiert ein Familienunglück, was im Prinzip diese ganze Familie so ein bisschen außer Bahn wirft und sie vor argen Problemen stellt. Und so viel sei gesagt, es ist ein Horrorfilm. Es spielt auch irgendwann eine übernatürliche Komponente eine Rolle in diesem Film. Ja, der Hype ist groß um Hereditary. Ich habe diesen Film deswegen tatsächlich auch so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Einfach, ich wollte nicht auf dieser Hypewelle mitschwimmen, wollte vielleicht auch ein bisschen was sacken lassen. Bin dann dementsprechend auch, weil ich ein bisschen Vorgeplänkel immer mal gehört habe, halt auch tatsächlich vorbelastet in diesen Film gegangen. Sprich, wie gesagt, dieser Hype war oder ist halt da. Und generell auch rund um den Regisseur Ari Aster, den ja viele inzwischen als den nächsten, keine Ahnung, Carpenter, was weiß ich, als nächsten großen Horrorregisseur halten. Dementsprechend waren meine Erwartungen halt tatsächlich relativ hoch. Und um es kurz zu machen, meine Erwartung, die ich an diesen Film gesteckt habe, konnte er bei weitem nicht erfüllen. Also ich habe, wie gesagt, viele haben gesagt, es ist ein Meisterwerk. Und am Ende muss ich sagen, ist er für mich tatsächlich nur ein durchschnittlicher Horrorfilm, der an seinen eigenen Problemen scheitert, ja. Fabian nickt mir zustimmend zu.
Ja, also die ganze Story eigentlich, also was du jetzt auch erzählt hast, ja, den Hype mitgekriegt und gedacht, okay, das ist mal eine andere Art von Horror. Ich bin ja auch ein bisschen ängstlicher, sage ich mal, jetzt nicht so extrem wie bei Kit, aber ich gucke jetzt auch nicht mega gern Horrorfilme an. Ich hatte mir dann ich glaube mittlerweile ist auch schon ein paar Monate im Sommer, Midsommar angeguckt, weil der auf Prime war. Und der Film hat mich schon ein bisschen verstört. Und seitdem hatte ich dann aber gesagt, okay, vielleicht gucke ich mir Hereditary doch dann mal an. Und hatte aber schon gehört, dass Hereditary wohl im Vergleich zu Midsommar wohl doch um einiges gruseliger sein soll. Aber ja, nee, eigentlich nicht. Also ich verstehe auch den Hype um den Film nicht. Für mich ist es einfach nur ein generischer Horrorfilm. Der Film verlässt mich ab dem Zeitpunkt, wo ein übernatürliches Element mit reinkommt. Mhm. Ich finde alles, was du vorher hast, also diese Familientragödie und wie das ausgespielt ist, dass die offensichtlich Probleme haben untereinander, die sie nicht aussprechen und die sie auch nicht ansprechen und dass sie das alles mehr oder weniger hochschaukelt und ganz komische Atmosphäre in der Familie herrscht und dass natürlich alle unter dieser Tragödie leiden. Da war ich noch voll drin, aber ab diesem Moment, wo es dann um Dämonen geht und um Seancen, das hat mich dann so rausgenommen, weil es der Film bis zu dem Zeitpunkt einfach nicht gebraucht hat und weil man den Film meiner Meinung nach, glaube ich, auch anders hätte auserzählen können, ohne da jetzt irgendwelche Dämonen mit reinzubringen und Geisterbeschwörungen. Und ja, das war im Endeffekt das, was mich dann von dem Film so ein bisschen abgewandt hat. Man muss sagen, Toni Collette wird ja auch so als der Star des Films gehypt. Mhm. Ist sie meiner Meinung nach auch. Also, was sie da spielt, teilweise auch, was man nur hört, wenn sie dann diese Entdeckung eben macht, dass diese Familie so zerrüttet, relativ am Anfang des Films ihre Trauerschreie quasi hört, die gehen einem so schon ein bisschen durch Mark und Bein. Ja, aber alles andere dann, wo sie dann anfängt zu brennen, wenn sie Bücher wegwerfen will und dann hier und da. Ja, nee. Und ich fand den auch nicht gruselig. Also auch, da wurde auch so ein Aufwand gemacht. Diese eine Szene, wo dann irgendwie oben in der Ecke, wo sie dann da oben hockt, da habe ich auch gedacht, oh Gott, das ist mega schlimm. Aber so, ja, okay, die hockt halt da oben und guckt. Nee, also sorry, aber ich hatte dann dadurch, dass es so gehypt wurde und eben durch Midsommar, weil der mir dann doch nicht gefallen ist, ist ein falsches, schlechtes Wort. Also hat mir jetzt nicht gefallen. Ich habe keine Ahnung. Er war gut, aber er hat mir nicht gefallen. Das sage ich jetzt einfach mal. Aber trotzdem waren dann die Erwartungen umso höher. Hm. Ja, ich bin trotzdem gespannt, was Ari Aster noch so ein bisschen macht, weil ich glaube, der Mann hat irgendwie Probleme, was der da immer wieder zeigt. Aber Hereditary, sorry, nee, hat mir nicht abgeholt. Nee. Hat den falsche Ausfahrt genommen.
Ja. Ich sage auch so, gerade ja, das erste Drittel wirklich, so dieses Familiendrama, so, das fand ich auch sehr gut und ich glaube halt, wenn er da diesen, ich meine, das ist schon Horror pur, wenn halt diese Tragödie wirft halt eine Familie krass aus der Bahn und da diese Tragödie nutzt, um diesen Horror aufzubauen und dann vielleicht eine übernatürliche Komponente einbaut, ob es jetzt so ein Haunted House Dings ist. Er muss es dann aber nicht so auserzählen, wie er es halt jetzt zum Ende macht. Er kann es auch nur andeuten, so, weil es wird ja dann auch klar, so die Mutter hat ja auch irgendwie, keine Ahnung, geschlafwandelt und ne, also da gibt es ja auch noch viel mehr Background, was er hätte halt nutzen können, um diesen, um jetzt eine übernatürliche Komponente mit einzubauen. Aber hast du ja gesagt, er ist falsch abgebogen und es, weiß ich nicht, es wurde einfach nur noch immer versucht, aufgebläht dazu. Also es wurde, war einfach zu aufgebläht zum Ende und wurde diesem Ganzen, was er da aufgebaut hat, nicht gerecht halt einfach. Ne? Wie gesagt, das erste Drittel wirklich tolle Atmosphäre aufgebaut, spannend erzählt, tolle Schauspieler. Toni Collette ging mir nachher am Ende ziemlich doll auf den Sack. So, auch wenn sie es gut gemacht hat, aber sie, weil es halt einfach zu repetitiv war. Es war immer das Gleiche, immer wieder, immer wieder. Nee, tut mir leid. Hat mir nicht so in dem Fall nicht so wirklich gefallen. Ich glaube, jeder von uns hat nochmal einen Film gesehen, der tatsächlich so ein bisschen ähnliche Komponente jetzt gerade hat. Ich habe gesehen, du hast der Babadook noch, oder hast du geguckt? Mhm. Ich habe Relic geguckt. Der Babadook habe ich noch nicht gesehen, weiß aber grundsätzlich, worum es geht. Habe ich auf meine Festplatte, der lief jetzt irgendwie auf Tele 5 vor ein paar Tagen, da habe ich mir aufgezeichnet. Habe aber The Nightingale von der Regisseurin gesehen und fand ich sehr gut. Und ich glaube, der Babadook wird mir auch gefallen. Da wird ja auch mehr mit diesem Familiendrama irgendwie versucht, ein Grusel. Ja gut, da kommt auch nochmal eine übernatürliche Komponente irgendwo mit dazu, aber du hast ihn ja deutlich besser auch bewertet, ne?
Ja, weil beim Babadook, da macht es für mich auch alles irgendwo Sinn. Da unterstützt diese übernatürliche Figur, also dieser Babadook unterstützt dieses Drama. Wohingegen bei Hereditary wird es am Schluss einfach, ist es vollkommen egal, dieses Familiendrama. Es wird dann auch so, ich habe es auch am Schluss nicht ganz geblickt, was das eigentlich Sache war. Aber da war es halt einfach nur so, okay, wir müssen, we have to go bigger, wir müssen doch mehr machen. Ja. Und beim Babadook, das war dann halt, der hat das Ganze unterstützt und der hat das nicht so an sich gerissen. Und Babadook hat mir eigentlich echt ganz gut gefallen. Hm. Also der hat auch nicht so einen großen Anspruch an sich selbst, sage ich mal. Also der will auch nicht unbedingt so mega aufgeplustert sein wie Hereditary. Der erzählt seine Story straight durch. Und klar hast du da auch mehr, was du reininterpretieren kannst. Aber wenn nicht, dann nicht. Und dann reicht dir der Film auch. Der hat mich im Nachhinein ein bisschen mehr beschäftigt als Hereditary, weil ich mir halt Gedanken drüber machen wollte, weil ich den Film gut fand. Wenn du es nicht willst, dann brauchst du es nicht. Aber der Babadook, ja, wenn dann Babadook auf jeden Fall, eher als Hereditary auf jeden Fall.
Hm. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, Relic geguckt, ist jetzt neu auf Amazon Prime auch verfügbar. Ich habe eine DVD bekommen. Muss auch sagen, den fand ich auch sehr gut, weil der halt auch diese Komponente des Familiendramas erstmal als Aufhänger nimmt. Das ist halt eine dementkranke Frau, ist verschwunden so und die Enkelin und die Tochter sozusagen machen sich Sorgen und suchen sie und nach ein paar Tagen taucht sie auf einmal auf. Aber irgendwie stimmt halt nicht so ganz was mit ihr und auch mit dem Haus nicht. Also es ist halt auch so ein bisschen Haunting House Komponente kommt mit rein und wie gesagt, diese Geschichte bläht sich nicht selber auf und erzählt halt auch dieses Familiendrama teilweise auch sehr egoistisch, was mir sehr gut gefallen hat, weil ich konnte da tatsächlich auch dann nachvollziehen, wie zum Beispiel die Enkelin gehandelt hat oder auch die Mutter gehandelt hat. So, ne? Da fand ich das durchaus besser erzählt. Wobei ich sagen muss, tatsächlich, Ari Aster hat eine sehr gute Atmosphäre für mich einfach aufgebaut. Aber ja, das hätte ich jetzt wahrscheinlich bei Relic, wenn Relic diese Atmosphäre halt einfach von Aster gehabt hätte, wäre das tatsächlich mit für mich der perfekte Horrorfilm gewesen, so der letzte Jahre. Also das hätte ich dann, ne? Weil der erzählt diese Geschichte halt stringent halt einfach durch, ohne jetzt große Ausreißer nach oben oder nach unten zu haben. So was halt Hereditary hat. Ja. Ja, schade. Auf jeden Fall irgendwie. Ich bin gespannt auf Midsommar, wie mir der gefallen wird. Mit Verstörend habe ich nicht mal unbedingt so das Problem, aber
aber ich mutmaße mal, dass er dir deutlich besser gefallen wird als Hereditary. Okay. Also gerade auch was Thema Atmosphäre betrifft, da ist Midsommar schon von der Atmosphäre ganz groß. Das muss man den Film lassen.
Weil, wie gesagt, so für mich hat irgendwie ein Horrorfilm immer was mit der Atmosphäre zu tun. Wenn das nicht auch nicht aufrecht erhalten kann, ist schon mal schwierig so. Also ich muss halt halt gepackt sein und gebannt sein die ganze Zeit so. Deswegen kann ich das, ich weiß nicht, hast du diese komische Statistik gesehen? Da hatten die Top 50 Horrorfilme halt irgendwie 100 Leute gucken lassen. Dann haben sie diesen Herzschlag gemessen die ganze Zeit. Also sie haben die Leute irgendwie am EKG gemacht und da kam heraus, Sinister ist der gruseligste Film laut Beats per Minute sozusagen. Und weiß ich gar nicht, wer hatte den krassesten Jumpscare, der glaube ich Insidious oder sowas, keine Ahnung. Eigentlich Filme, die wir jetzt bei Kritikerinnen und Kritikern eher so semi-gut ankam, aber halt durchaus ein großes Publikum irgendwie gefunden hat. Aber die haben halt, ob die Atmosphäre schlecht ist oder gut ist, das ist erstmal egal, aber sie haben immer eine gruselige Atmosphäre, so durchgängig, so was ich da schon nachvollziehen kann. Und bei Hereditary ist das bei mir tatsächlich dann irgendwann abgeflacht, so halt einfach. Ne? Anfangs wirklich Granate und dann leider so puh. Wurde das einfach nur zu wirr für mich.
Ja, ich verstehe es halt auch nicht hundertprozentig. Ich meine, es gibt Filme, wo ich sage, da kann ich verstehen, warum denn Leute mega hypen oder mega lieben, auch wenn es mir persönlich nicht so geht. Aber bei Hereditary, da sehe ich es halt auch tatsächlich nicht, was diesen Film unter zahllosen anderen Horrorfilmen hervorhebt. Ja. Also da fehlt mir tatsächlich auch so der Blick von einem Kritiker, der den Film hochlobt. Ich habe mir da einiges durchgelesen, aber wo ich dann einfach sagen muss, ja, was du da schreibst, stimmt, aber das kannst du halt auf 50 andere Filme genauso draufdrücken. Und warum ist der Film jetzt so besonders, dass er so gehypt wurde? Also das hat sie mir nicht wirklich erschlossen.
Ja. Ja, ich habe dann ja auch nachher irgendwie geschrieben, nachher könnte ich auch, oder letztes Mal irgendwie im Nachgespräch gesagt oder so, hätte ich ja auch Exorzist einfach gucken können. Jo. So. Läuft dann irgendwo vielleicht aufs Gleiche hinaus so, und Exorzist finde ich dann einfach besser. Halt, wenn ich das so vergleichen muss. Ich weiß nicht, also hast du ja gesagt, ich habe auch versucht nachvollziehen zu können, was, ob ich da irgendwie falsch denke, warum Leute den so gut finden. Und ähnlich wie du bin ich nicht auf den Nenner gekommen. Also, ja, die Atmosphäre, die stimmt so. Wie gesagt, bei mir hat es einen Knick gemacht. Toni Collette, ja, macht das super, ging mir aber irgendwann zu sehr auf den Sack. So, die Geschichte erzählt für mich nichts Neues. So, sie übertreibt maßlos irgendwann nachher zum Ende hin, sodass das total wirr wird. Das erste Drittel ist gut, aber alles andere leider nicht. Okay, ja. weiß ich nicht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da gegenteilige Meinungen habt, lasst es uns auf jeden Fall wissen. So, ich bin da für immer für offen. Kommt auf unseren Discord und wir versuchen da irgendwie mal einen regen Austausch dazu hinzukriegen. Im Zweifel auch im Voice-Chat oder keine Ahnung was, kann man sich auch mal treffen. Ist ja alles nicht so das Problem, und mal auch über diesen Film sprechen. Aber ja, Fabian und mir hat der jetzt nicht gefallen. Und auch der Nenad hat es schon mal so andeuten lassen, beziehungsweise auch in seiner Letterboxd-Review steht, dass er den Film auch nicht so geil findet. Also da sind wir uns drei alle so ein bisschen einer Meinung. Fabian hat ihm, glaube ich, 5 Punkte gegeben, ne? Nein, also 5 von 10, 2,5 von 5, ne? Ich habe ihm, glaube ich, 6 Punkte gegeben von 10. Also immer noch solider, aber halt den Hype können wir nicht so ganz nachvollziehen. Ja. Genau. Fabian, jetzt wollten wir mal so ein bisschen einen kleinen Roundup machen, weil wir beide doch relativ viel vielleicht noch geguckt haben. Einfach mal so ein bisschen durchbreddern, was so die letzten Tage so auf von der Watchlist gestrichen werden konnte.
Ja, nur ganz kurz, weil, wie gesagt, Urlaub, nichts zu tun, viel Filme geguckt. Wenn wir schon bei Toni Collette sind, machen wir bei Toni Collette weiter. A Little Miss Sunshine habe ich gesehen zum ersten Mal. Auch auf Amazon Prime. Ja, will jetzt gar nicht viel Worte drüber verlieren. Viel gut Film, mir hat er gefallen. Fand ihn nett, fand ihn süß. Paul Dano, super. Hat mir gefallen.
Ja, der fehlt mir noch, den muss ich mir auch noch mal angucken. Kann ich tatsächlich gar nichts weiter zu sagen.
Genau, also ist auf Prime.
Hab okay, ihn auf Prime. Stimmt, da ist er jetzt vor ein paar Tagen reingekommen, ne?
Genau, relativ frisch.
Ja, ich habe mit den Kindern auf jeden Fall 2 Filme geguckt. Ich war noch mal im Kino, bevor die Tore geschlossen haben, habe Yakari der Film geguckt. Fand ich überraschend gut. Ich kenne die Zeichentrickserie von Kika. So, die ist vollkommen in Ordnung für die Kinder. Aber der Film, der hat nochmal so den Animationsstil nochmal anders gemacht. Fand ich wirklich sehr gut und hat im Prinzip eine Origin-Story von Yakari erzählt.
Okay. Yakari ist der Indianer, oder?
Ja, genau. Genau, ist der Indianer, der mit den Tieren sprechen kann, sozusagen. Doch, konnte man machen. Die Kinder haben Spaß gehabt mit dem Film. Ich habe interessiert zugeguckt, habe auch, wie gesagt, die Animation fand ich sehr gut. Und auch generell war diese Origin-Story tatsächlich auch recht spannend erzählt, ohne dass es zu spannend war für die Kinder, ne? Also die haben ja doch, wenn es zu spannend wird, driftet es dann irgendwie für sie im Kopf als zu gruselig ab. War dann aber nicht. Anders habe ich gehofft bei Scooby-Doo voll verwedelt hier, der neue Film, dass das tatsächlich ein bisschen gruselig wird und an meine Kindheitserinnerung anknüpft. Ja, nee, leider nicht. Also die Geschichte war auch viel zu doll. Also da wurde ein Superheld noch eingeführt und keine Ahnung. Also es war zu groß gedacht. Da hätte mir so eine klassische Geschichte so im Haus viel besser gefallen, halt einfach so wie früher die Serie halt so, ne? Was gut ist funktioniert.
Auch Animation komplett, oder? Also auch komplett der Animationsfilm, oder war der
ja teilweise mit? Ja, oder aber schlecht. Also ich fand, kam damit nicht klar. Ich, wie gesagt, du, ich kenne ihn bloß diesen Zeichentrickstil von damals, fand ich, finde ich heute immer noch sehr hübsch anzugucken. Die Animation fand ich aber jetzt grausig. Also das hat mir in dem Zusammenhang mit Scooby-Doo jetzt gar nicht gefallen. Der Humor war immer noch okay, also immer noch gut. Wobei ich muss sagen, dieser Fred, das ist ja so dieser Sunny Boy, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Er war halt dann auch so Polizistin, jetzt im Animationsblick betrachtet sehr attraktive Polizistin, und er flirtete dann so mit ihr, dieses klassische Ding, weiß ich nicht, ob man immer drastisch so eine sexistische Scheiße da irgendwie so einen Kinderfilm nochmal packen muss. Also für mich ist das überholt, dieses Thema, das muss man nicht mehr erzählen so. Das hätte man besser lösen können, aber generell hatten halt Scooby-Doo und Shaggy immer noch so ein paar lustige Momente und was halt an diese frühere Serie erinnert hat, und halt auch diese Chemie habe ich auch gespürt, so, aber die Geschichte war kacke, die Animation fand ich nicht gut. Ja, schade, ich habe einen Film gekauft, okay. Weiß ich nicht. Lieber warten, bis er mal frei verfügbar ist, würde ich hier tatsächlich empfehlen. Also die 13 Euro haben sich jetzt nicht gelohnt. Und die Kinder waren jetzt auch nicht so gehuckt, dass sie gesagt hätten, ich möchte den unbedingt nochmal gucken. Also
okay.
Da ja, gab es andere schade. Filme, die sie unbedingt öfter gucken wollen, so wie die Eiskönigin 2, der gefühlt ja, rauf und runter läuft.
Dann musst du ihm mal Scooby-Doo WrestleMania Mystery zeigen. Da stehen wir bestimmt drauf. Der Scooby-Doo WWE Crossover-Film, auf den alle gewartet haben, selbstverständlich.
Hast du sonst noch was geguckt?
Ja, ich habe noch ein Biopic mehr oder weniger geguckt mit Captain Phillips. Von 2013 mit Tom Hanks über den gleichnamigen Captain Phillips. Gibt's auch nicht viel zu sagen. Ist ein okayer Film mit einer grandiosen Leistung von Tom Hanks, gerade in den letzten 20 Minuten, wo man wirklich, also die Kinnlade fällt einem runter, also mir zumindest ging es so, übers Acting von Tom Hanks, wie er da, also es geht um die Entführung oder die versuchte Entführung eines Frachters an der somalischen Küste von Piraten, bei der eben der namensgebende Captain Phillips dann alles für seine Crew tut und sich dann mehr oder weniger entführen lässt. Ja, also mehr oder weniger Biopic, weil es ist halt so ein typischer amerikanisches Biopic, ne? Ähnlich wie bei Sachen wie American Sniper, wo halt die Hauptfigur dann doch sehr glorifiziert wird und man es mit einer ordentlichen Packung
noch, Pathos, wie sagt man, so, ne?
Ja, und halt auch wirklich, also wenn man die Geschichte vom Original Captain Phillips liest und auch was seine Crew über ihn gesagt hat, dann kommt er da nicht so gut weg, bei weitem nicht so gut weg wie in dem Film. Der Film ist halt ein Held, ne? Dann macht er alles für seine Crew, und in Wirklichkeit liefen da einige Klagen gegen ihn auch. Also Spoiler, hat überlebt. Aber ja, der Film ist ganz spannend. Er geht 2 Stunden 14, ist halt so ein typischer Tom Hanks-Film. Ne?
Okay.
Der lebt mit Tom Hanks, dieser andere Barkat Abdi, der einen der Piraten spielt, der somalischen, der war damals für einen Oscar nominiert. Ich glaube, er hat ihn sogar gewonnen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher für seine erste Rolle. Der ist auch noch ganz gut. Aber ansonsten, von der Story her, ist der Film halt, es geht halt um eine Entführung.
Okay.
Aber wie gesagt, allein die letzten 20 Minuten, zur Not kann man sich irgendwie, gibt es bestimmt auf YouTube, Captain Phillips Ending angucken und dann einfach nur staunen über das, was Tom Hanks da wirklich auf die Leinwand und auf den kleinen Bildschirm bringt. Das fand ich echt schon sehr, sehr beeindruckend.
Okay.
Hast du den gesehen?
Nee, beide nicht. Also Captain Phillips nicht, und auch American Sniper habe ich mir auch noch nicht angeguckt.
Ja, das ist, wenn du einen gucken willst, dann hier Captain Phillips, American Sniper, richtiger Rotz.
Okay.
Da kam auch gestern oder vorgestern, lief ein Fernsehen, wo ich wieder reingeschaltet habe und mir gedacht habe, boah, nee. Also, weil bei Captain Phillips lässt sich über die Person ja noch streiten, aber bei diesem Kyle Chandler ist ein Schauspieler. Irgendwas mit Kyle oder Chris Kyle, ich weiß nicht, auf jeden Fall dieser Typ, das war ein richtig ekliger Mensch, der, ja. Und dass der dann wirklich so gefeiert und glorifiziert wird, nee, das Und der Film ist auch langweilig. Also da weiß ich noch, da war ich damals im Kino und man hat einfach die Hälfte der Zeit auch nichts gesehen, weil der Film dann irgendwie die ganze Zeit damit spielt, dass er halt so voll die guten Augen hat und mit dem Fernglas Sachen sieht. Und ich saß dann so vor der Kinoleinwand und dachte so, also ich sehe es auf der Kinoleinwand nicht, ich habe keine Ahnung, worum es gerade geht. Ja, und dann auch die berühmte Szene mit der Babyborn oder sowas, was als echtes Kind verkauft oder so auf dem Arm hat, weil sie sich irgendwie kein Schauspielbaby oder wie man sowas nennt, geholt hatten oder kein CGI hatten und dann einfach so eine Puppe genommen hat und den Arm ein bisschen bewegt hat. Ja, so ein klassischer Clint Eastwood-Film halt. Also der, nee, wenn dann Captain Phillips oder The Greatest Showman, weil den habe ich auch noch gesehen. Ist ja auch mehr oder weniger ein Biopic über P.T. Barnum. Und bei Greatest Showman kommen einfach zwei Sachen zusammen, die ich mag, beziehungsweise die ich liebe. Ich mag Musicals und ich liebe Hugh Jackman. Also Hugh Jackman ist für mich, Hugh Jackman ist der beste Mensch der Welt. In der Unterhaltungsbranche, sagen wir es mal so. Ich glaube, wenn es wirklich eine Person gibt, mit der ich mich mal treffen könnte, das wäre Hugh Jackman. Weil Hugh Jackman kann einfach alles. Er ist ein Mega-Schauspieler, er ist ein Mega-Sänger, er ist super sympathisch. Ich feiere wirklich alles, was Hugh Jackman macht. Ja, und ich mag Musicals. Und Greatest Showman, ey, ja, die Story natürlich, kann man von der ersten Minute an sagen, was die nächsten 100 Minuten passieren wird. Und ja, es sind vielleicht schmalzige Popnummern dabei und hier und da. Ja, aber mich holt der Film ab. Dich wird er nicht abholen, weil Michelle Williams spielt in dem Film mit. Sie ist die Ehefrau. Hat aber nicht so eine große Rolle. Aber Zac Efron und Zendaya und Rebecca Ferguson, alles super Leute. Also Greatest Showman, finde ich, ja, der berührt mein Herz. Der hat schöne Songs, der hat eine gute Message, der macht Spaß. Also wenn von den drei, dann Greatest Showman.
Okay. Auch noch nicht gesehen, nee, alle drei noch nicht geguckt. Ja, ich mag Hugh Jackman auch ganz gerne. Bin jetzt, glaube ich, nicht der riesige Musical-Fan so, aber ich kann damit was anfangen. Der läuft jetzt, glaube ich, auch auf Amazon oder Netflix, glaube ich. Ne?
Netflix müsste der sein.
Netflix, ja. Hatte ich schon gesehen. Werde ich mir mal angucken, wenn ich mal irgendwie Muße habe. Genau. Ich hatte jetzt noch ein paar Actioner geguckt. So. Ich habe noch Mission Impossible 5 nachgeholt. Also der hat mir gefehlt noch.
Ist es Rogue Nation oder welches ist es?
Rogue Nation.
Weil der fehlt mir, glaube ich, auch noch.
Der war jetzt oder ist auch irgendwo streambar. Netflix,
Ich habe die sogar alle auf Blu-ray. Ach so. Der soll ja auch mega gut sein, glaube ich, oder?
Doch, der war gut. Ja, nicht so gut. Fallout fand ich besser. Aber er kommt also schon.
Also Fallout war jetzt der sechste dann?
Ja, ne? Fallout war jetzt der neueste. Aber immer noch, ja, Tom Cruise in Höchstform halt einfach, ne? Also, der liefert ab, der Typ.
Ist es da, wo ein Flugzeug hängt?
Ja.
Allein sowas, sorry. Ja. Aber geisteskrank, allein dafür muss man den Film eigentlich gucken.
Ja. Es geht auch gleich zum Anfang, also man kann ausmachen einfach. Dann habe ich noch geguckt, habe ich auch eine DVD bekommen, The Second, mit Ryan Phillippe. Wir kennen ihn aus Eiskalte Engel.
Wow, ich wollte gerade sagen, es gibt noch Ryan Phillippe. Was?
Ryan Phillippe möchte Actionheld werden. Er hat den Film auch selber produziert. Und erinnert stark an irgendwie Actionfilme der 80er und 90er. Nicht unbedingt an die besten. Aber ja, man kann ihn sich mal angucken. Es wird viel geschossen. Also rennt relativ zügig durch. Casper von Dien ist der Antagonist. Der hat irgendwie bei Starship Troopers halt mitgespielt, kann man vielleicht kennen. Ja, wie gesagt, wenn man mal einen Actionfilm haben möchte, der so ein bisschen an die Alten erinnert, dann kann man sich den auf jeden Fall mal ranholen und sich den mal angucken. Macht man nicht
was
viel.
Ist das was Aktuelles oder schon älter?
Nee, ist jetzt, DVD-Start war jetzt am 30. Oktober.
Ah, okay.
Blu-ray, Ja. Würde ich aber auch so eher in die Kategorie schieben, da warte ich, bis er irgendwo mal zu streamen ist und gucke ihn mir dann an. Ich habe ihn auf Deutsch geguckt, so, weil ich gucke mir gerne so eine Action-Dinger gucke ich mir gerne auf Deutsch tatsächlich an. Und ich muss sagen, die Synchronstimme von Ryan Phillippe ist nicht die, er sonst hatte. Sie wirkte sehr bubihaft, was dann in einem krassen Kontrast zu seiner Figur stand. Ja, das hat mich tatsächlich am meisten an dem Film gestört. Er hat auch einen Sohn und dann gibt es da noch so ein junges Mädel. Fand ich ganz gut. Die waren jetzt nicht so einen nervigen Rotzlöffel, die da irgendwie bloß Ballast waren oder so, sondern die haben sich auch relativ gut selber durchgeboxt. Also der Film macht schon ein paar Sachen relativ gut und auch richtig. Der große Wurf ist es nicht halt. So, also es ist so ein solider Actionfilm.
Wenn ihr euch einen guten Ryan Phillippe-Film anschauen wollt,
ja.
Der Mandant. Ziemlich alt. Also was heißt ziemlich alt? Der ist von 2011, glaube ich. aber tatsächlich mehr als solider Film. Also nicht nur getragen von den Schauspielern, die da auch noch mit dabei sind. Hallo übrigens, ich bin wieder da.
Hi.
aber hier Matthew McConaughey spielt da noch mit, Marissa Tomei, William H. Macy. Und Ryan Phillippe eben auch. Finde ich schon, fand ich gut. Ich habe den aber auch schon echt eine Weile nicht mehr gesehen, aber hier, Stichwort Ryan Phillippe, musste ich da nur kurz mal reinsehen. Ich habe aber nochmal eine Frage an dich, um eine wichtige Frage dieses Filmes zu beantworten. The Second, also der zweite.
Ja.
Die Tagline von dem Film ist Family Comes First. Wer ist The Second?
Nee, The Second ist irgendwie der zweite, keine Ahnung, Paragraph, Artikel in entweder in der Verfassung oder in irgendeiner Verfassung eines Bundesstaates, keine Ahnung, der tatsächlich auf dem Prüfstand steht, weil das regelt irgendwie das Waffengesetz sozusagen. Das
ist irgendwie dieses, worauf sich die Amis doch immer stützen, The Right to Bear Arms. Das Recht, Bärenarme zu besitzen. Bewaffnet zu sein. Irgendwie sowas, ne?
Also genau, und da kommt halt so ein
Second Amendment.
Ja, und da kommt halt so ein Söldnertrupp ins Internat. Der Sohn von Ryan Phillippe geht auf dem Internat und hat sich so ein bisschen in so ein Mädel verguckt. Und das Mädel, und der Vater des Mädels ist, keine Ahnung, oberster Bundesrichter, der halt diesen eine Stellungnahme zu diesem Artikel schreiben soll und der würde wahrscheinlich sehr negativ ausfallen, weshalb so eine Söldnertruppe diese Tochter entführen möchte, um ihren Vater sozusagen zu erpressen. Ah. So, und Ryan Phillippe ist halt Special Agent, keine Ahnung was, hochdekorierter Spezialagent halt so, also Army-Typ so und räumt dann da einfach mal auf.
Sehr gut. Ja. Und Casper Van Dien spielt mit.
Ja.
Johnny Rico aus Starship Troopers.
Ja, genau.
Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob der. Ich glaube, der hat in allen anderen Starship Troopers-Filmen, glaube ich, mitgespielt, bis auf einen. Keine Ahnung. Also, Starship Troopers, darüber würde ich auch gerne mal reden. Also, das ist auch echt guter Film. einer der besseren Paul Verhoeven-Filme, tatsächlich.
Ja.
Können wir gerne mal drüber reden. Irgendwann mal.
Und ich habe gestern noch The Gentleman geguckt, den neuen von Guy Ritchie. Viele können ja da tatsächlich vergleichen, der Guy Ritchie-Film war der beste und so. Da bin ich raus. Ich habe den jetzt mal für mich jetzt mal alleine so bewertet. Fand ich The Gentleman wirklich sehr unterhaltsam, weil dieser Gangster-Film sozusagen mal sehr anders abgehandelt wurde. Also er durchbricht nicht die vierte Wand so in dem Sinne, sondern macht halt so ein paar Metaebenen auf, wo ich sage, sehr schöne Herangehensweise auf jeden Fall. Und Matthew McConaughey gefällt mir in so einer Badass-Rolle tatsächlich sehr gut, muss ich einfach mal sagen. Also hat mir sehr gut gefallen. Sehr unterhaltsam gewesen, der Film.
Habe ich auch nicht gesehen.
Ich habe den auch noch nicht gesehen. Irgendwie verbinde ich mit dem Film so, er sollte rauskommen und dann ging das mit dem Lockdown los.
Ja, aber, ich glaube, das war...
Aber der kam schon vorher raus. Der kam schon, glaube ich, irgendwie im Januar oder so, zumindest in den USA. Aber ich bin da auch auf deiner Seite, so mit Guy Ritchie-Filmen. Ich bin da auch so der Meinung, also der hat schon gute Filme, aber der ist für mich Hit and Miss. Also ich fand Ube Dame König Gras fand ich zum Beispiel wahnsinnig gut. Snatch fand ich persönlich, vielleicht war ich zu jung, als ich den gesehen habe, fand ich den jetzt überhaupt nicht gut. Ich glaube, dann gab es auch diesen einen Film mit, oh shit, wie hieß denn der nochmal? Swept Away? Nein, hier mit Madonna. Also wie heißt denn der Film nochmal? Stürmische Liebe, das ist doch auch von dem.
Ach so.
Ja, ja. Aber er hat auch hier
diesen King Arthur.
Den King Arthur hat er noch gemacht, genau. Der Trailer sah, ja, die Sherlock-Filme. Und die waren ganz gut. Und tatsächlich auch Codename Uncle, also The Man from Uncle, fand ich auch, hat Spaß gemacht. Den fand ich richtig gut. Und das war auch der Film, der für mich auch damals Henry Cavill so abgeholt hat, von dem ich jetzt sage, okay, ich mag ihn jetzt. Ich fand ihn als Superman, ich verstehe den Hate nicht, den er als Superman bekommt, außer dass er vielleicht zu sehr gepeinigt ist von der Welt. Finde ich, Henry Cavill macht das super. Ich mag ihn auch als Person. Ich find's geil, dass der so ein krasser Nerd ist und auch in dieser Rolle als Witcher so aufgeht, weil er auch selber irgendwie großer Fan ist. Finde ich toll. Aber Gentleman würde ich mir, glaube ich, auch nochmal anschauen. Wie hast du den gesehen?
Oh, der war mal vor einem Monat in diesen 99 Cent Deals bei Amazon. Okay,
also noch nicht frei zum Streamen sozusagen.
Nee. Und gestern war tatsächlich der letzte Tag.
Ah.
Und dann haben wir gesagt, jetzt gucken wir uns den an. Ich hatte noch ausgeliehen, der ist jetzt verfallen sozusagen. Ach, wie heißt es? Mit Johnny Knoxville.
King of Staten Island?
Nee, so ein...
Bad Grandpa.
Nee.
Oder Dirty so Jackass.
Irgendwas mit Darkness. We Summon the Darkness oder so heißt der.
Okay.
Hab ich gar nicht auf dem Schirm. Meine Freundin beschwert sich ja immer tatsächlich, was so bei mir im Watchlist ist oder Programm ist, dass sie sagt, das ist immer alles so düster. Und da ist nichts Witziges dabei oder so. Aber naja, alles gut. Nee, aber The Gentleman war ganz, ganz geil. Auch Colin Farrell. Der hat da so geile Jogginganzüge, so weiß ich nicht, sah mega aus, finde ich. Also wenn einer weiß, wo ich so einen Jogginganzug herkriege, schickt mir das. Ich will so ein Ding haben, ey. Wirklich geil. Nee, also der macht schon gut Laune, so hat ein paar gute Gags dabei. Charlie Hunnam spielt mit.
Auch solider Typ.
Mag ich auch gerne.
Hugh Grant ist auch mit dabei.
Ja, wirklich schöne Rolle.
Henry Golding spielt da auch mit. Den kennt man, wenn man Crazy Rich Asians gesehen hat. Da ist er mehr drin. Und ich glaube, in dieser Weihnachtskomödie von letztem Jahr, Last Christmas, hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Ich weiß gar nicht, kam das sogar ins. Ich glaube, der kam ins Kino mit Emilia Clarke.
Der kam im Kino.
Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nur den Trailer gesehen und im Prinzip dann auch schon gesehen, okay, ich kann mir, ähnlich wie bei dem den Film, den wir doch letztens gesehen haben, in dem es um die sexuelle Erwachen dieser Frau, der Frau geht, habe ich mir auch schon hier fast schon denken können, wie dieser Film ausgehen wird anhand des Trailers. Und habe ich mal vor ein paar Monaten mal das dann halt durchgeguckt, den Wikipedia-Artikel durchgelesen und jupp. Genau so war das. aber ich finde, sympathischer Typ, glaube ich. Also von dem her, ja, würde ich mir, glaube ich, auch dann nochmal anschauen. Oder generell anschauen, The Gentleman. Ich lasse mich da gerne ich mag eigentlich prinzipiell den Style von Guy Ritchie. Also ich habe auch wirklich die Sherlock-Filme wirklich sehr, sehr gerne gehabt. Aber auch wirklich viele Filme von dem noch nicht gesehen. Also auch so Revolver, Rock'n'Roller.
Aladdin hat er noch gemacht.
Oh, stimmt. Oh, reden wir darüber? Das ist mir
gerade wieder eingefallen.
Aladdin fand ich okay.
Besser als König der Löwen.
Habe ich noch nicht gesehen.
Absolut. Ich muss sagen, Will Smith, für den ganzen Hate, den er vorher bekommen hat, hat er das echt gut gemacht. Und ich habe ja die Angst gehabt, dass er die ganze Sache, das Vermächtnis von Robin Williams so ein bisschen nicht durch den Dreck zieht, ist falsch. Aber er gibt seinen eigenen Spin dazu und das fand ich super. Und hier, kleiner Freundschaftsdienst von mir, der Song ist super interpretiert und für mich tatsächlich das Highlight des Films. Absolut. Danach finde ich nicht so geil. aber Auch hier macht Spaß. Den habe ich auch zweimal im Kino gesehen, tatsächlich.
Hm. Ja. Okay, sehr cool. Haben wir doch mal zum Ende noch mal einen ordentlichen Rundumschlag gemacht an Filmen.
Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Wie war Hereditary?
Guck ihn dir auf jeden Fall an. Oh Gott. Ich finde ihn mega. Also wirklich, guck ihn dir an. Auf jeden Fall. Nee, war kacke. Also wir verstehen den Hype nicht.
Nee.
Und wir können ihn nicht teilen.
Ihr könnt den Film nicht, das Ding nicht teilen. Nee. Hereditary, ich überlege gerade, gibt's da. Achso, Hereditary hängt aber nicht irgendwie auch thematisch mit Midsommar zusammen, außer dass hier Ari Aster halt da die Regie geführt hat, oder?
Genau, okay. Hat nichts miteinander zu tun.
Okay, gut. Alles klar. Ja, hier, wie gesagt, also Midsommar ist auch noch auf meiner Liste, will ich auch noch unbedingt sehen. Ist ja auch immer noch auf Prime, von dem her.
Ja.
Ja, muss ich mir echt noch reingeben. Muss ich mir noch geben.
Okay, dann kommen wir zum Ende. Kurz und knapp, es wäre super nice, wenn ihr uns auf allen möglichen Plattformen irgendwie folgen könntet.
Instagram haben wir ja schon geplugged.
Genau, Discord-Server ist eigentlich, jemand hat was reingeschrieben, hat eine Serie beendet. Müssen wir morgen mal antworten. Nein, es nimmt auch ein bisschen Fahrt auf. Ihr könnt schreiben, wir sind da. Wir antworten auch fleißig. Generell auch auf den anderen Kanälen würden wir dann antworten, wenn es irgendwie passt und so. Das ist alles nicht das Thema. Ja.
Ja.
Privat könnt ihr uns auch folgen.
Genau. Also auch hier und Instagram, shogun_gray bin ich. Fabian, du bist.
Ich weiß es noch nicht auswendig. Ich verbte, aber furbt. Keine Ahnung, ob mit Unterstrich oder nicht.
Oh, warum weißt du, kennst du denn einen Furb?
Ich glaube.
Muss ich dich da korrigieren? Furb unterstrich derp. F-E-R-B unterstrich D-E-R-P. Und beim Marco kann man sich das denken, es wird geschrieben, wie es gesprochen wird, Campingbeutel.
Genau, ich bin der Campingbeutel. Oh, ich habe da letztens auf einer Seite von mir, also eine E-Mail-Adresse war da, und da ich ja unter Campingbeutel eigentlich auf einer Plattform unterwegs bin, habe ich auf jeden Fall eine E-Mail gekriegt von irgendwem. Ja, hallo, jetzt kannst du hier kaufen www.campingbeutel.de.
Okay.
So. Ja.
Oder hast du
gesagt? Ja, habe ich aber auch keine Verwendung für.
Nee, Preis stand,
glaube ich, nicht. Ich soll mich bei ihm melden oder so, aber nee, will ich ja auch gar nicht. Also warum? Ja,
zweites Standbeil, Camping-Utensilien verkaufen.
Ja, nee.
Oder Campingbeutel direkt.
Wie es tatsächlich zu dem Spitznamen kam, mal in irgendeiner anderen Folge in der Zukunft
stellt
gerne mal
ja, ohne Scheiß, also auch jetzt auf Discord. Stellt uns Fragen. Wir wollen irgendwie demnächst mal wirklich eine Mailbag-Folge machen. Gerne auf Instagram uns fragen, gerne über Discord. Wir sind auch auf Twitter unterwegs unter den gleichen Namen. Ich glaube, wir drei haben alle gleich den gleichen Namen. Nenad ist nur auf Letterboxd unterwegs.
Und Twitter,
Entschuldigung, genau. Mhm. Und auf Letterboxd bin ich zumindest auch unter shogun_gray mit drin. Könnt ihr gerne natürlich auch dazu kommen. Like for like, follow for follow, mir egal, macht wie ihr wollt.
dein OnlyFans wolltest du noch kurz pitchen?
OnlyFans.com/Kid zeigt's alles.
In einem Wort.
Kid zeigt alles, ja, genau.
Okay.
Richtig. Fünfer oder wie? Ab wann ist man dabei?
Es kommt drauf an, auf was du Bock hast, ne?
Ach so.
Also mein Gesicht zeige ich für einen Euro. Ab und zu mache ich aber auch so Community-Events, ne? Also da dürfen alle mal.
Dürfen alle ihr Gesicht zeigen.
Dürfen alle mal ihr Gesicht zeigen. Dann weiß ich auch, wie ihr Muckelmäuschen auch so aussieht.
Können wir zukünftig auch über Discord da machen. So Leute, ich bin raus. Ich verabschiede mich, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüssi. Ciao, ciao, macht's gut.